Trevor! For John!
Und so feiert man eine 300 Episoden Ausgabe eines Podcasts. Richtig, wir sind bei 300 Episoden angekommen, Marco. Whoop, whoop.
Ja, heute frühstücken wir in der Hölle. Oder Abendessen in der Hölle, ne? Dein. Ja, 300. Folge. Ihr werdet das nicht überall so sehen, dass die 300. Folge ist. Bei mir im Podcast, bei meinem Hoster, bei unserem Hoster Julep, wird das so angezeigt, dass das die 300. ist. Und dachten wir beide, great minds think alike, wir müssen irgendwas Spezielles zu dieser 300. Folge machen. Keine Ahnung. Wir denken drüber nach, wir schreiben uns. Und wir haben uns beide unabhängig voneinander geschrieben, dass wir dachten, es wäre witzig, über den Film 300 zu reden in der 300. Folge. Und genau das machen wir. Aber wundert euch nicht, ihr werdet nicht überall 300 sehen. Ich glaube, das liegt daran, weil auf Spotify zum Beispiel der Trailer zum Podcast als erste Folge gezählt wird. Und das wird nicht überall so gezählt. Und wir haben ja ein riesiges 3-Stunden-Special The Last Jedi an einem 1. April gemacht, das komischerweise nicht mehr auffindbar ist. Ich weiß nicht, warum. Und schreiben bis heute Leute.
Dabei hat mir Marco da endlich recht gegeben, dass der Film scheiße ist. War voll komisch.
Genauso ging der Podcast aus, wie wir alle wissen. Und seitdem rede ich nie wieder über The Last Jedi.
Ja, weil es zu sehr wehtut.
Es passt aus dem zweiten Grund, aber nur ganz zufällig auch ganz gut. Normalerweise habe ich so Filmjubiläen hier und da im Blick, das auch einfach daran liegt, weil überall auf Social Media dann Leute feiern, oh, Jaws, keine Ahnung, es war Jaws? Was Jaws? Ja, doch, oder? 76?
Ja, ich habe uns dazu gebracht, darüber auch zu reden.
Nee, es war 75, wir waren ein Jahr zu spät. Aber trotzdem kriegt man ja sowas mit, wenn ein großes Jubiläum ist.
Wir waren ein Jahr zu spät. Ja, ich habe letztes Jahr drüber geredet auf meinem Kanal.
Das stimmt. Und dieser Film hatte vor kurzem erst 20-Jähriges. In Deutschland war es, glaube ich, im Februar, im Rest der Welt März, dass dieser Film rauskam. Wobei, kann das sein, dass er in Deutschland fehlt? Ist auch egal. Da gibt's mehrere Daten, die auf IMDb zu finden sind. Und irgendwie habe ich nichts mitgekriegt, dass 320-Jähriges hat. Und zufälligerweise hat er vor kurzem 20-Jähriges gehabt. Deswegen passt perfekt, dass wir heute mal über 300 reden. Es passt auch ein bisschen deswegen, weil ich ihn schon länger nicht mehr gesehen habe. Du hast ihn damit öfter gesehen in den letzten Jahren als ich. Ich hatte ihn ganz voll früher sehr, sehr, sehr viel gesehen.
Boah,
und ich glaube auch, meine Meinung zum Film hat sich schon ein bisschen mit der Zeit auch gewandelt, aber in gewissen Punkten ist sie sehr standhaft geblieben. Ähnlich wie so eine Hopliten-Phalanx der Spartaner. Und ich bin gespannt, wie wir den jetzt 20 Jahre später noch mal bewerten. Wir hatten schon mal ganz leicht über ihn gesprochen. Das war ein Podcast über underrated Comic-Verfilmungen, die nicht aus Nicht-Franchise-Filmen sind. Gott, ist das kompliziert. Wenn ihr das in eurer Suchmaske eingebt, dann werdet ihr das irgendwo unter den 300 letzten Folgen finden. Aber Yves, wie hast du denn vor 20 Jahren zu diesem Film gefunden? Also, wie du da hingefunden hast. Wann hast du zum ersten Mal von ihm gehört?
Also erstens, ich hätte ihn nicht unter besseren Umständen gucken können. Das ist nämlich meine Anekdote zu diesem Film, die ich dir geteasert habe, bevor der Podcast losging. Und Marco sagt dann immer so etwas wie, kannst du mir sagen, wann du das circa bringst? Weil ich habe eine Struktur und meine Antwort war, geht dich einen Scheiß an. Aber Spaß beiseite, auf den Film aufmerksam geworden, also ich bin auf den Graphic Novel aufmerksam geworden, früher in meinem Lieblings-Comic-Laden, wo es halt zig Frank Miller-Sachen gab, so auch Sin City natürlich, und da hat man schon mal durchgeblättert, aber damals hatte 300 so einen geilen Trailer, den werde ich nie vergessen, habe ich das erste Mal Michael Fassbender gesehen, und da war diese Szene mit die Pfeile der Gegner verdunkeln die Sonne, na, und dann kämpfen wir halt im Schatten. So, also, das sah schon aus wie the most badass movie ever made. Muss ich einfach sagen. Und gleichzeitig eventuell the most stylish movie ever made. Seit Sin City, der noch gar nicht so lange her war. Aber ich hatte so Bock drauf und hab mich hypen lassen. Und wir persönlich, bevor wir den Film gesehen haben, ich war früher in einem Kampfsportverein, haben Teil von uns, so 7 oder 8 Mitglieder, haben teilgenommen am Berliner Halbmarathon. Mhm. Okay. Und wir haben dann immer Ahu geschrien, als wir trainiert haben. Ja. Und wir haben den Halbmarathon mit Bravour bestanden. Ich kann nicht glauben, wie gut ich mal in Form war. Ich habe nämlich immer noch meine Urkunde, meine Medaille und alles. Ich bin den nämlich gelaufen in 2:12. Das ist nicht schlecht. So ein Halbmarathon, das sind 21,5 Kilometer in 2 Stunden 12 Minuten. Das ist echt nicht schlecht. Ich war damals fit. Heute mit meiner Raucherlunge nach 5 Minuten. So würde ich da so braun Zeugs rausschießen und ich wäre ein anderer Comic-Charakter. So, ich wäre ein Mix aus Reptile und hier Clayface. Aber auf jeden Fall sind wir, um das zu zelebrieren, am Abend noch nach dem Halbmarathon alle in 300 reingegangen. Mit unseren Medaillen. Also sind wir ins Kino gegangen. Ins IMAX in Berlin am Potsdamer Platz, was es nicht mehr gibt, was ganz traurig ist, war mein Lieblingskino, das Sinister. OV sind wir alle reingegangen und ich schwör's dir, mit dieser Eröffnungsszene schon waren wir alle einfach nur im Gänsehautmodus und wir konnten nicht fassen, was wir da gerade gucken. Also komm schon, 2008 war das?
2006, nee, 20 Jahre. 2006,
deswegen 20 Jahre macht Sinn. Aber wenn du da aus dem Kino rausgehst, fühlst du dich einfach geil. So erst recht als Teenie/Mid-20er oder Anfang 20er. Ja, wir waren Anfang 20er. Mega geile Nummer. Und ja, deswegen, ich dachte mir auch, boah, damals schon, CGI und Greenscreen ist die Zukunft, weil damit kann man ja so ästhetisch arbeiten. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Satz zurückkommen würde und mich in den Arsch beißt. Aber in dem Film ist es halt ein Fakt. Das ist ein super ästhetischer und künstlerischer Film. Und das ist halt auch ein Film, ähnlich wie Sin City, der funktioniert ohne Greenscreen und CGI halt gar nicht, weil sie halt probieren, eine gewisse Ästhetik umzusetzen. Und zwar ein Panel zum Leben zu erwecken. Also so hundertprozentig all-in gehen mit dem Comic-Style. Bei Marvel holen die sich ja immer einen runter, wenn die einmal einen Frame aus den Comics umsetzen, wie zum Beispiel bei Civil War, wenn du die Szene hast, wo Cap sein Schild hält und Iron Man dagegen schießt und das ist ja eigentlich die Coverpage von dem Comic Civil War. Die, oh, guck mal, was wir gemacht haben in dieser einen Szene. Ich so, ja, dafür sieht der Rest des Films aus wie scheiße. So, das ist nicht toll. Also ich wäre nicht stolz auf euch. Guckt euch mal an, was gelungen ist mit Sin City und mit 300. Guckt euch sogar einfach nur auf ästhetischer Ebene, was Zack Snyder gelungen ist mit Batman wie Superman Dawn of Justice. Wie viele Panels er sogar aus Dark Knight Returns dort reingedrückt hat, die wirklich toll aussehen. Also ästhetisch, Marvel, das ist nicht eure Stärke. Das ist wirklich nicht.
Das hat sehr viele Gründe, über die werden wir da später auch noch reden, weil Look and Feel habe ich ja als, wenn ich gerade so gucke, sogar als größten Punkt, weil typisch Marco. Das hat sehr viele Gründe, auch in der Art, wie das halt technisch einfach hergestellt ist, der Film. Ich erinnere mich auch sehr, sehr, sehr gut an den Teaser-Trailer. Den habe ich nämlich rauf und runter gesehen. Ich glaube, das war schon absehbar. Wann war das? 2005 muss der Teaser-Trailer rausgekommen sein. Da habe ich mir auch schon gedacht, das ist einer der geilsten Trailer, die ich je gesehen habe. Und ich bin gespannt, was davon wirklich auf Film übrig bleibt. Also man hat ja damals schon gewusst, okay, gerade die Teaser-Trailer, das war noch vor dem richtigen Trailer, wo möglichst wenig Dialoge drin sind, nur ein bisschen Erklärung, ein paar One-Liner. Du machst halt geschnitten zur Musik von Nine Inch Nails, schneidest du da Bilder zusammen und hast so eine Montage und erzeugst so ein Gefühl. Aber wer weiß, was davon schon im Film übrig bleibt, ne? Aber ich war gehypt, ich war tierisch gehypt. Ich weiß sogar noch, wie ich in der Schule, übrigens, du kannst nicht Mitte 20 gewesen sein, als der Film rauskam. Warte, aber ist ja egal.
Lass mich mal kurz überlegen. Der Film ist von 2006.
Du weißt, der ist 20, genau 20 Jahre alt. Du kannst ja zurückrechnen. Ach so, du musst jetzt okay, nicht dein Alter hier verraten, aber.
Oh, ja, da war ich ja noch richtig zart und jung.
Tja, siehst du mal. Und ich war auch nicht noch
Mitte 20. Ich war kurz. Ich war gerade so volljährig.
Ich wollte gerade sagen, du durftest ihn gerade so gucken wahrscheinlich. Also ich muss überlegen, ist der hier in Deutschland auch noch ab 18 gewesen? Ja, schon.
Ja,
safe. Oder war der ab 16? Das kann auch sein. Wir sind ja wesentlich genügsamer mittlerweile.
Hm.
Schwierig, es ist ja egal. Ich weiß, die Fortsetzung ist ab 18, weil ich habe es gerade bei HBO Max gesehen. Ich habe bei anderen nicht drauf geachtet.
Ja, da gibt es aber auch eine endlos lange Sexszene.
Ah, vielleicht auch deswegen, ja, genau. Ja, wobei, da sind wir ja ein bisschen toleranter als die Amerikaner. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall war ich damals mit sehr viel Anspannung, bin ich da rein. Ich weiß sogar noch, dass ich von der Schulklasse einen Vortrag gehalten habe über die möglichen Blockbuster in diesem Jahr 2006. Und einer der Filme, die wir vorgestellt haben, das war ein Partnerprojekt, war 300. Und viele hatten da in der Klasse auch den Trailer zum ersten Mal gesehen. Und wir hatten schon prognostiziert, dass das ein richtig großer Blockbuster sein könnte. Aber wir haben auch prognostiziert, dass Grindhouse ein richtig großer Blockbuster werden könnte. Und da lagen wir ziemlich daneben. Also wir haben einen der Flops des Jahres prognostiziert und einen der größten Erfolge des Jahres, weil der Film, ich glaube, gemessen an seinem Budget unglaublich viel eingespielt hat. Ich weiß auf jeden Fall noch, wie ich glaube, es war Premierenabend oder Premierenwochenende in diesem Film war, mit Freunden. Und wir alle wussten ja nicht, was jetzt wirklich am Ende auf uns zukommt. Und man hat auch gemerkt, der ganze Saal wusste es nicht. Und der Film hat, und wir reden gleich noch über die Struktur, aber er hat so, erreicht so ungefähr in der Mitte einen gewissen Punkt, wo er all in geht. Und das ist der Punkt, wo du gemerkt hast, dass hier ein paar Kinnladen gerade auf dem Boden klatschen. Das war aus heutiger Sicht, wenn du den Film heute siehst, ist es wahrscheinlich nicht mehr so. Aber damals war es auf jeden Fall so. Und ich weiß, mit welch euphorisiertem Gefühl wir alle nach dem Ende des Films eigentlich da rausgegangen sind. Weil man hatte dieses Gefühl, man will jetzt auch in den Krieg rennen und wäre jetzt bereit, sein Leben für seine spartanischen Freunde zu opfern. Und die rennen auch noch so in die Kamera rein. Deswegen finde ich so witzig, dass deine Halbmarathon-Gruppe diesen Film gesehen hat zum Abschluss. Und es endet auch noch auf den Shot, wie sie in die Kamera rennen. Und dieses heroische Gefühl, ich finde, das hat sich Jahre später auch noch durch die Popkultur gezogen. Ich weiß noch, dass ich und Freunde immer wieder das gerne zitiert haben, so, "What's your profession?" Oder wenn es darum ging, zu visualisieren, wie es wäre, wenn einer von uns irgendwie eine Schlägerei anfangen würde. Und das ist halt so ein großer Typ. Wir müssten ihn eigentlich in Ketten reinführen und dann die Kette abschlagen und ihn loslassen. So, das sind so Dinge, das hat sich so in die Popkultur damals gebrannt und wurden immer und immer wieder zitiert. Es wird aber auch immer und immer wieder weniger zitiert, weil es ist halt 20 Jahre alt. Und wenn ich jetzt so in meiner Bubble gucke, und das ist gleich der Sprung zu, wie sehen wir den Film vielleicht heute, sehe ich sehr viel Kritik auch an dem Film. Und das hat auch aus sehr viel verständlichen ideologischen Gründen hat das damit zu tun, wie der Film auch missbraucht wird, gerade in der rechten Bubble. Und ich frage mich schon, wie man heute wahrnehmen würde, wenn man ihn heute sieht. Das kann ich aber nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, wie ich es heute sehe. Und um es kurz zu machen, ich fand es damals super geil. Ich finde es heute technisch, inszenatorisch an vielen Stellen immer noch super geil. Ich finde es aus diesen Gründen auch filmhistorisch super interessant. Ideologisch gehe ich sehr weit auseinander mit dem Film an sehr vielen Stellen. Und es gibt jetzt auch sehr viel mehr Stellen, die ich ein bisschen mehr belächeln muss, anders als ich es damals getan hätte. Aber ich liebe immer noch das, was der Film kann und tut und wie er es macht. Das finde ich unabrückbar ist das für mich. Da bleibe ich standhaft. Wie geht's dir da jetzt?
Ich liebe den Film nach wie vor. Ich lasse mir generell Filme nicht kaputt machen, nur weil jemand danach die benutzt, um irgendetwas dadurch aussagen zu wollen. Sonst könnte ich auch V wie Vendetta sowohl Graphic Novel als auch den Film nicht mehr genießen. Weil V wie Vendetta benutzt gefühlt jeder einzelne Mensch der Welt für sich, für seinen kleinen Kampf. Und sobald es irgendeine Gruppe gibt, sei es, dass ich mit der übereinstimme, sei es, dass ich nicht mit der übereinstimme. Diese Guy Fawkes-Maske siehst du ja wirklich überall und es ist Fight the System. Aber welches System willst du denn eigentlich bekämpfen? Kann ich mich immer fragen. Also da gibt's halt auch echt bösartige Leute, die das dann durchziehen und so weiter. Das siehst du in rechtsradikalen Spektren, das siehst du in linksradikalen Spektren, das siehst du in Verschwörungsbubbles. Mag ich deswegen den Film nicht mehr? Nee, ich finde den Film klasse. Ich finde den Film super. Ich finde den Graphic Novel sogar besser. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Du willst darauf hinaus, dass 300 an sich, quote unquote, und ich hasse das Wort, problematische Inhalte hat. Und ich gehe da nicht wirklich mit, weil für mich ist das Ding ähnlich wie, wenn ich The Northman gucke, was sich ja noch wesentlich ernster nimmt als 300. 300 ist immer noch eine subversive Comic-Version von Sagen, die dann auf echten Ereignissen basieren. Das heißt, es ist die Adaption der Adaption der Adaption von irgendwas mit Geschichte. Ja, darf man nicht vergessen. Also dieser Film A schreibt sich nicht auf die Fahne, geschichtlich akkurat zu sein. B zeigt er die Ideologie von einem Volk. Okay, er zeigt nicht, das ist nicht die Ideologie des Films. Es ist immer ein Unterschied. Ich finde das sehr spannend. Quentin Tarantino wurde vor nicht allzu langer Zeit vorgeworfen, dass er auf einmal ein harter Right-Winger ist, weil er einen Film gemacht hat, in dem die Hauptrolle ein Konservativer ist, und zwar Rick Dalton. Ja, dadurch nimmt der Film die Position ein von Rick Dalton bei Once Upon a Time in Hollywood und fucking Hippies und so weiter und so fort. Ja, heißt das, dass Tarantino das ist? Nein.
Ich weiß immer noch, worauf du hinaus willst. Erstens will ich darauf hinaus, dass wir das eine Struktur viel weiter hinten haben, weil das eine sehr viel größere Diskussion ist, zu der ich auch noch gerne mehr beitragen würde. Und ich verstehe deinen Vergleich. Es gibt aber bei 300 eine Ebene, die noch dazukommt, nämlich die historische Ebene, was du da adaptierst. Aber darauf, das lass uns das später kurz bereden. Wichtig für diesen Talk ist, man muss es erstmal, finde ich, getrennt voneinander betrachten. Ja. Also wir reden hier von einer Comic-Adaption, die, wie du ja gerade richtig gesagt hast, die sich auf die Fahne geschrieben hat, wie wär's, wenn ich so eine alte Sage nehme, die auf einer historischen Bewandtnis beruht und das als Comic umsetze. Das hat Frank Miller gemacht. Und dann hast du einen Film, der sich auf die Fahne schreibt, ich mach 1:1 den Comic. Und alles Ideologische dahinter und was das dann für andere Leute bedeutet oder vielleicht auch bedeutet hat, spielt erstmal keine Rolle. Und genau das machen wir jetzt auch. Das spielt jetzt erstmal keine Rolle für die Art, wie wir den Film besprechen. So wie es damals bei unserem Rating für diese Comic-Verfilmungen ja auch keine Rolle gespielt hat. Ich finde, in dem Fall muss man das trennen. Das wird nicht der Lieblingsfilm von Wolfgang M. Schmidt, das ist uns allen klar. Aber es ist ja faszinierend zu sehen, dass, und wir sind ja beide reflektierte Menschen, und viele Menschen, die diesen Film sehen, sind ja reflektiert. Ich finde es interessant, wie kritisch der jetzt auch auseinandergenommen wird, aber auf IMDb unverrückbare 7,6 hat, was eine super Top-Wertung ist für einen Film. 7,6 auf IMDb. Das ist ein Kultfilm. Und das steht außer Frage. Und die Frage ist doch, warum außerhalb von Ideologie ist das ein Kultfilm? Und darüber reden wir heute.
Ja, also erstmal ist das Ding ein Kultfilm, weil es fast, also es gibt ja Filme, die sind schon fast Konzeptfilme, okay? Mhm. Und zwar, da ist das Konzept spannender. Es gibt Filme, die leben von der Handlung. Es gibt Filme, die leben von Charakterzeichnung. Ich persönlich bin ja ein Sucker für Filme, die sich mehr auf Charaktere werfen als auf Handlung. Also Charaktere sind für mich immer wichtiger als Handlung. Aber wenn du den Mix hast aus Handlung und Charakteren, dann hast du meistens was ganz Geiles drauf. Aber ohne Spaß, Charaktere sind für mich wichtiger. Es ist für, also Beispiel, Hai ärgert die Sommersaison. Drei Leute entscheiden sich, wir jagen den Hai, machen den platt. Krass, simpler Plot. Das ist Jaws. Aber trotz allem, die Charaktere sind super. Typ ist eingesperrt im Büro. Bei der Weihnachtsfeier seiner Frau, oh nee, das wird überfallen. Die Hard. Simpler Plot, aber die Charaktere in dem Film, unglaublich. Aber dann gibt's Filme wie 300. Die Charakterzeichnung ist gar nicht so deep und so vielschichtig. Das sind Klischees. Das sind spaßige Klischees, aber es sind Klischees. Die Handlung ist das Simpelste auf der Welt. Da greifen Leute an, wir sind deutlich weniger. Lass die mal in so einen Engpass drücken und schauen, ob wir das Unmögliche schaffen. Oder den zumindest den hier zeigen, den Mittelfinger, und sagen, wir haben uns nicht kleinkriegen lassen. Simpler geht's nicht. Aber wenn ich sage, es ist ein Konzeptfilm, meine ich, wie wäre es, wenn wir wirklich nonstop eine Welle nach der anderen auf diese 300 Krieger schicken würden? Und die Wellen werden absurder und absurder. Also von Tieren bis Dämonen, bis Geister, bis was du nicht alles gesehen hast. Und es geht einfach nur darum zu sagen, yeah, fuck yeah, sind wir badass. Damit reiht sich dieser Film für mich ein zu, und ja, ohne Spaß, zu den großen Filmen der Stummfilm-Ära. Und zwar die großen Kunststücke der Stummfilm-Ära sind Situationsfilme. Die leben nicht davon, dass man irgendwas zeichnen kann durch Dialog. Die leben davon, dass man etwas sieht, was einem die Kinnlade runterhaut. Buster Keaton, weißt du? Charlie Chaplin. Und wenn ich einen Film vergleichen kann, der in den letzten mittlerweile 11 Jahren rausgekommen ist, der so eine Situation hat, die nicht endet, und der noch mehr gefeiert wurde als 300, dann ist es Mad Max Fury Road. Und Mad Max Fury Road wird aus den gleichen Gründen geliebt, weshalb 300 geliebt wird. Selbst wenn manche sagen, dass Mad Max Fury Road ein progressives, feministisches Meisterwerk ist und 300 unterstellen, dass es ein macho, feuchter Traum ist, werden beide Filme aus den gleichen Gründen geliebt. Und zwar die extreme Ästhetik im Visuellen, die extreme Überspitzung von einer ekelhaften Welt mit ekelhaften, grotesken Bad Guys und dem Nonstop-Adrenalin. Das eine ist eine Verfolgungsjagd mit einer wilden Welle nach der anderen und das andere ist eine Schlacht in einem Engpass, eine Welle nach der anderen. Aber im Grunde genommen kann ich das gleiche Skript schreiben, paar Sachen ändern und es ist der gleiche Film ein wenig. Was ich damit sagen will, es ist jeweils ein Film mit einer Situation. Und ja, das ist was Besonderes.
Da hast du sehr recht. Lass mich mal deine Beispiele aufgreifen, um kurz zu erklären, wo mein Filmgeschmack herkommt. Du bist mehr der Character-Driven-Typ, ich bin mehr der Dramaturgie-Typ und visuelle Ästhetik-Typ. Und Dramaturgie, Charakterisierung durch Dramaturgie. Was kann der Film dramaturgisch tun, damit die Charaktere funktionieren? Und deswegen finde ich Jaws so faszinierend. Hört dazu gerne unseren Podcast nur über dieses Jubiläum, das wir schon erwähnt haben. Weil strukturell, du hast diesen Genrewechsel und ästhetisch Blocking und Staging von Spielberg ist unerreicht in der Filmgeschichte. In der gesamten Filmgeschichte gibt es niemanden, der Blocking und Staging besser kann als Spielberg. Und wenn ihr euch fragt, was das ist, schaut noch mal den, hört noch mal den Podcast. Jaws, hast du erwähnt, was war der andere Film, den du erwähnt hast als Vergleich?
Mad Max Fury Road?
Nee, davor.
Ach, Die Hard.
Die Hard. Die Hard hat auch eine interessante Struktur, also dramaturgisch wie auch über die Location hinweg, weil die also verengt ist, verengter als einen anderen vergleichbaren Film. Deswegen ist der Film ein eigenes Genre geworden. Deswegen machen andere Filme das auch und dann sagt man, das ist ein Die Hard-Movie, weil er strukturell diesem Film entspricht. Deswegen finde ich die Dramaturgie auch hier so interessant. Und dann, wenn wir über 300 reden, da kommt natürlich das eine, was mich so interessiert, die Ästhetik, die Inszenierung, die ich einfach fantastisch finde. Zack Snyder war wirklich, glaube ich, nie besser. Und zumindest war er nie innovativer. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Und das andere ist, aber die Struktur ist nicht zu verachten. Wie du sagst, dieses Einfache wie bei Mad Max, dass du eine Situation hast, die du aber aufpeitscht, die du um Welle immer stärker machst, als würdest du durch ein Videospiel durch die Level kämpfen. Es gibt das als Spielprinzip, das heißt Horde-Modus in manchen Spielen, dass du quasi statt durch die Handlung zu kämpfen, in ein Level ausgesetzt wirst und die Wellen und Wellen an Wellen an Gegnern kommen. Es gibt ganze Genre dazu, Tower Defense ist auch so ein Beispiel dafür. Und ja, das ist strukturell das Besondere. Was ich auch cool finde daran, ist die Art, wie langsam, also über die Hälfte des Films hinweg, er diese große Konfrontation aufbaut, in der großen Konfrontation visuell, ästhetisch etwas abliefert, was man bis zu diesem Zeitpunkt in der Filmgeschichte noch nie gesehen hat. Das kann man nicht hoch genug halten, wie sehr dieser Film auch andere Filme beeinflusst, dass heute Kampfszenen teilweise so 360 Grad gedreht werden. Das kannte man schon so ein bisschen. So Matrix Reloaded, Matrix Revolutions und so weiter. Aber die haben das anders gemacht. Das sah anders aus. Es war auch viel künstlicher. Hier haben sie mit Zeitraffer und Slow-Mo in Kombination gearbeitet. Technisch ein paar Dinge erfunden, über die wir auch gleich reden. Und das hast du da drin in dieser großen Konfrontation und dieser großen Montage danach für Tag 2. Und in Tag 3 hast du dieses Finale, das eher so in Richtung Gladiator zum Beispiel geht, auch visuell. Aber damit hast du so eine Delivery, wie könnte man sagen, du deliverst so auf einem Niveau, wie man das in der Kombination noch nie gesehen hat, ab der Mitte des Films, dass der Film für mich auch dramaturgisch sehr, sehr, sehr besonders ist, weil das meiste aus dieser Situation rausholt. Und dann Vergleich mit Mad Max, den finde ich super. Das erklärt es so ein bisschen. Während Mad Max hat halt auch noch mehr Fleisch als der. Also auch inhaltlich. Und deswegen wird Mad Max noch höher angesehen. Und das ist okay. Aber 300 darf man nicht dafür verachten. Wir müssen bei der Regie anfangen. Zack Snyder kannte man bis daher, ja? Bis dahin.
Ich wollte sagen, ich finde, beide haben extrem viel Fleisch, wenn man genug danach guckt. Ich finde, beide haben tatsächlich ähnlich viel Fleisch. Aber es kommt halt darauf an, ob du weißt du, das Tolle an diesem Film ist, an beiden Filmen ist, du kannst diese Filme einfach gucken und sagen, ey, das ist gerade Action par excellence, ich habe meinen Spaß damit und deswegen liebe ich die. Kannst aber in beiden Filmen sogar ein bisschen Subtext finden, in beiden. Und musst du aber nicht. Und du musst nicht aufgrund des Subtexts den Film mögen, in beiden Fällen. Aber wenn du da doch was rausfindest, dann springt der Film nochmal auf eine andere Stufe. Und ich finde, es gelingt tatsächlich beiden Filmen.
Ja, aber da gehe ich an ganz schwer mit dir auseinander, weil da kommen wir wieder in diese Ideologiekritik.
Ja, deswegen.
Der Subtext geht in zwei verschiedene Richtungen.
Darüber reden wir später. Darüber reden wir später. Und deswegen will ich das auch noch mal später klarifizieren. Mhm. Ja, vielleicht kriege ich dich dann sogar zu sagen, ha, darüber habe ich noch nie so nachgedacht.
Ja, aber umgekehrt kann es genauso sein.
Ja, kann sein.
Guck mal, Zack Snyder, das vergessen wir auch. Das war 2006. Zack Snyder ist ja mittlerweile, wenn man Zack Snyder sagt, weiß man, was man kriegt. Der erste Typ ist wie eine eigene Marke. Und Zack Snyder aber 2006, das muss man sich mal vergegenwärtigen. Ich glaube, wir beide kannten ihn bis dahin nur für einen einzigen Film.
Mhm.
Das war Dawn of the Dead, der James Gunn-Film.
Dawn of the Dead, ja, yeah. Richtig. Ich habe gerade auch Remake überlegt, aber ja, das Remake geschrieben von, weißt
James
du, ne?
James Gunn, habe ich gerade gesagt.
Oh, sorry, ich habe dich nicht gehört. Ja, und trotzdem, Dawn of the Dead hat noch nicht richtig diesen Zack Snyder-Stil, diesen, sag ich mal, dieses überstilisierte. Trotz allem vergisst man, dass Dawn of the Dead ein paar spannende Stilelemente hat, wie zum Beispiel ist es auch dieses analog meets digital vom Look her, ist beides drin, da ist ein Filmgrain drin und er probiert diese Ästhetik einzufangen von 70er Jahre pulpigen R-rated Zombie-Filmen. Das vergisst man. Das sieht man gerade in den Sequenzen, wo diese Explosion passiert in diesem mit diesem Van, in diesem Bad von Zombies. Ja, das ist ja etwas, was Rodriguez zitiert hat in Planet Terror. 1:1 diese Szene ist ja noch mal drin, ne?
Es ist ästhetisch auch so, also dieses Verheiraten, was du gerade gesagt hast, ja, du hast dieses Palpige, gleichzeitig hast du diese extremen Close-Ups und diesen schnellen Schnitt, was halt super modern ist, was sogar noch mal MTV getoppt hat. Also MTV war damals schon schnell, das war noch schneller. Und gleichzeitig hast du aber auch so aufwendige kleine One-Take-Moments, also zum Beispiel ganz berühmt der Anfang, als sich diese Welt entfaltet und sie auf diesem Stück Grün steht und die Kamera einmal um sie so rumgeht und ihrem Blick quasi folgt, was um sie herum gerade passiert. Ich glaube, das ist eine super moderne Einstellung, weil die hätte man damals so gar nicht machen können mit dem Aufwand, mit den Effekten und so weiter. Und das war etwas sehr greifbar Modernes zu einem Film, der ein Remake ist aus den Originalfilm ist, 70er, Anfang 70er, glaube ich, ne?
Yeah.
Ja. Wer dazu beiträgt, dass Zack Snyder hier sich noch mal toppen könnte, und übrigens, das ist ja ganz, ganz merkwürdig, wenn ich so drüber nachdenke, wenn deiner Filmografie Dawn of the Dead der mit Abstand konventionellste Film ist, mit Abstand, das muss man auch erstmal hinkriegen. Das ist nicht schlecht.
Weißt du was? Ich sag jetzt was Kontroverses.
Ja?
Ich finde nicht, dass Dawn of the Dead sein
konventionellster
Film ist.
Sondern?
Weil ich finde, mittlerweile ist Rebel Moon der konventionellste Film. Was ich damit meine, ist ganz einfach. Dawn of the Dead hat eine eigene ästhetische Handschrift. Ja? 300 ist definitiv was sehr Visionäres und visuell Interessantes. Man of Steel auch, Batman wie Superman auch. Aber ich finde, es gibt mittlerweile eine Konvention, die Zack Snyder gesetzt hat. Mhm. Weißt du? Und zwar dieses Post-Batman wie Superman ist ja, guckt man sich das erste Mal an, sieht scheiße aus, aber bleibt im Kopf. Aber mittlerweile ist das doch die Konvention geworden. Weißt du, mittlerweile gibt es einen visuellen Unterschied zwischen Army of the Dead und Rebel Moon?
Nee, das hat einen Grund, den ich gleich ansprechen wollte, nämlich den
Kameramann. Ja, ich weiß, aber was ich damit meine, ist deswegen, es gibt nichts Unkonventionelles mehr in Zack Snyders filmischen Daseins. Ich meine, gibt es eine Handschrift? Ja, aber die ist halt hässlich und die bleibt konventionell scheiße.
Nee, das ist eine Frage der Definition. Also ich würde sagen, seine aktuellen Filme sind absolut unkonventionell in der Optik, aus eher schlechteren Gründen als aus besseren Gründen. Also das ist komplett unkonventionell immer noch. Und ich war sogar erschrocken zu sehen, jetzt beim Rewatch von 300, wie viele Szenen 1:1 er in Rebel Moon versucht hat nachzustellen. Also ich sage jetzt bewusst versucht hat nachzustellen, weil sie eben nicht wie in 300 sind, aber sie haben diese Anmut, das Setting, das Getreide. So, du hast gerade einen Shot, der 1:1 Rebel Moon sein könnte, aber er ist es nicht. Aus dem Hauptgrund Kameramann. Weil Zack Snyder ist ja, ich finde, der kann geile Fotos schießen übrigens. Zack Snyder macht ja viele Fotos und auf Instagram sieht man die immer. Ich glaube auch viel mit Analogkamera. Der macht richtig geile Bilder, weil der ein Auge hat. Der hat ein super Auge. Das Problem ist, er überschätzt sich so ein bisschen mit der Kombination aus Autor, Regisseur und Kameramann mittlerweile seit Army of the Dead. Und für sich als Kameramann hat er den Look entwickelt, okay, das ist jetzt clean digital, während 300 übrigens genau das nicht ist. Und ich kombiniere das mit einer Optik, mit der Linse, die aussieht, als hätte ich es durch einen Glasflaschenboden gefilmt, weil ich will, dass es so palpig aussieht, aber das schneidet sich. Dann schneidet es sich mit dem Greenscreen, der nicht mehr so wirkt wie in 300 und anderen Filmen. Und dann hast du einen Film, der auf einmal so eine ganz komische Diskrepanz hinterlässt, sehr oft. Nicht immer, aber sehr oft. Und der Unterschied zu 300 ist, du hast Larry Fong. Larry Fong, einer der besseren Kameramänner auf dieser Welt, seit 300 wahrscheinlich, kommt auch aus dem Musikvideobereich, wie viele gute Kameraleute, hat ja auch Watchmen gemacht, auch ästhetisch wertvoll, finde ich, hat auch Sachen gemacht wie Sucker Punch, hat auch Lost gemacht, hat auch Batman, hat natürlich noch Batman wie Superman noch gemacht, bevor er ersetzt wurde durch diesen deutschen Fabian Wagner, beziehungsweise Nachdrehs waren da schon, also von Justice League, die Nachdrehs waren da schon von Zack Snyder gefilmt, deswegen war es auf einmal so wackelig. Er hat aber auch so Sachen gemacht wie Predator Upgrade, wo man sie ja trefflich streiten kann. Oder The Tomorrow War, den fand ich ganz schlimm. Death of the Unicorn sah gut aus, habe ich aber nicht gesehen.
Was war The Tomorrow War nochmal?
Das ist dieser vergessenswerte Amazon-Film, der eigentlich ein Franchise lostreten sollte mit Chris Pratt. Diese Alien-Invasion, in der Leute in die Zukunft geschickt werden. Ich glaube nicht, dass du den gesehen hast, ehrlich gesagt. Der war ein Riesending quasi von Amazon-seitig. Während der Pandemie, 21 war das. Ich hab's hier gerade vor der Nase, sonst wüsste ich das nicht auswendig. Chris Pratt wird darin in die Zukunft, er und viele auserwählte Rekruten werden in die Zukunft geschickt, um da einen Kampf zu kämpfen, deswegen Tomorrow War, gegen eine Alien-Invasion, weil sie in der Zukunft zu wenig Leute haben, die für sie kämpfen. Das ist eigentlich eine spannende Prämisse. Aber der Film ist aus sehr vielen Gründen nicht gut. Kong Skull Island hat Larry Fong gemacht. Der sieht fantastisch aus,
auch heute noch. Der sieht super. Der Look von Kong Skull Island wertet diesen Film so krass auf.
Ja. Das gleiche gilt für 300. Woher kommt das? Woher? Also, fangen wir an, du hast schon Filmgrain schon erwähnt. Der Film
ist anders. Ich habe eine Frage an dich.
Ja?
Weil du erwähnst ja immer, dass er nicht mehr mit Larry Fong zusammenarbeitet.
Ja.
Weiß man warum? Haben die sich
zerstritten? Nö, also ich weiß das jetzt nicht. Also ich weiß, dass Fabian Wagner, der ja auch nur den Justice League gemacht hat mit ihm, Und ich finde, er tut auch Fabian Wagner ein bisschen Unrecht, weil wenn ihr euch die ersten Trailer zu Justice League anschaut, also bevor Joss Whedon übernommen hat und bevor dieser der Ultimate Cut kam, ne? Wenn ihr die alten Bilder anschaut, weil danach ist Zack Snyder noch mal rangegangen, finde ich, dass der Justice League Film sehr viel geiler aussieht. Das liegt auch daran, weil Fabian Wagner halt ein gewisses Bildformat, dafür hat er gefilmt, also mit diesen leichten 2:1 Balken ist es, glaube ich. Also leichter schwarzer Balken unten und oben. Und das ist ein fast 16:9 Bild. So sieht eigentlich Justice League aus. Und in der Ultimate Cut Version ist es ja fast so ein 4:3 Bild. So, yeah, nur, so ein riesiges.
Also IMAX soll das ja eigentlich sein, aber ja.
Für IMAX tauglich. Aber es ist nicht
für das IMAX tauglich. Nee, ist es auch nicht wirklich. Also Zack Snyder sagt immer, das ist nicht 4:3, aber es ist schon ziemlich 4:3.
Aber wie kommt sowas zustande? Das kommt ja nur zustande, weil Wagner, so wie jeder Kameramann, in einem anderen Format gedreht hat und das wird dann gecroppt. Erstmal. Also, dass man das so macht wie ganz früher die Sergio Leone-Western, dass man perfekt hier für CinemaScope schon filmt, weil nicht mehr Platz auf dem Film sein darf, damit es nicht so viel Geld kostet und so weiter. Das ist ein Grund, warum die Sergio Leone-Western so gedreht sind, wie sie gedreht sind, um Geld zu sparen. Das ist ein verrückter Grund für diesen CinemaScope-Look. Und das wird oft bei digitalen Filmen, auch bei digitalen Filmen, im Nachhinein erst hergestellt. Also es wird gecroppt, das Bild. Und Fabian Wagner hat für ein anderes Bild kadriert, muss man sagen. Er wirkte aber nicht unglücklich darüber. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube nicht, dass Fabian Wagner im Streit mit Zack Snyder auseinandergegangen ist. Aber sie arbeiten auch nicht mehr zusammen. Also ich habe da jetzt noch nie was Negatives in Richtung Snyder gehört. Müsste ich ja mal mehr nachrecherchieren. Ich glaube, das Problem ist eher, dass Zack Snyder jetzt so confident ist in seinem Workflow, zu confident darin ist, alles selber zu machen. Und ich glaube, er ist mit Regie und dem überfordert, mit dem Schreiben sowieso, auch wenn er 300 mitgeschrieben hat. Er ist sehr, generell kein guter Autor. Er ist ein grandioser Visualist, würde ich sagen. Aber wenn er sich dieser großen Stärke selbst beraubt, indem er sich selbst zu viel aufbürdet, ich glaube, er wäre besser, wenn er nur Kameramann wäre. Oder er ist halt besser, wenn er nur Regie macht. Aber nicht beides gleichzeitig. Das ist eine Kunst, die muss man auch meistern, die ist nicht so leicht. Also Soderbergh macht das ja gerne. Der macht es auch mal besser und mal schlechter. Der macht ja auch so Filme, in denen er Low Effort reinsteckt, indem er es mit dem iPhone filmt. Und das tut auch einem Soderbergh nicht gut und das tut auch einem Zack Snyder nicht gut. Naja, gut. Larry Fong hat hier die Bilder gerettet. So, und deswegen haben wir so ein Filmgrain, weil der Film analog gefilmt ist. 2006 Digitalfilm war eh nicht so clever. Also das kann man machen, aber da muss man den Look auch feiern, so wie ein Collateral. Collateral will halt aussehen, als hättest du es mit einer DV-Kamera gedreht und es soll so authentisch und close sein und du sollst im Auto mit drin sitzen und so. Das ist ein digitaler Film, der auch gut gealtert ist, weil der so geil digital alt aussieht. Und damals, 2006, hast du sowas, wenn du hohe Qualität willst, musstest du analog drehen. Es hatte hier aber den Vorteil, der Film hat einen sehr deutlichen Filmgrain, wie du auch sagst, der, glaube ich, durch die hohen Kontraste in der Post-Production, die ja digital ist, noch mal so richtig hervorgehoben wird. Aber dieser Grain wird ja auch noch mal künstlich quasi über den Greenscreen, über das all das Fake drübergelegt. Und dann hast du eine Verschmelzung von analog und digital. Und dann passt diese Ästhetik gut zusammen. Genau das hast du beim Rebel Moon zum Beispiel nicht. Das ist ein cleaner, digitaler Look. Und dann sticht noch mal ein bisschen mehr heraus, was echt ist und was nicht echt ist. Wobei, to be fair, ich habe den Film jetzt zum ersten Mal in 4K gesehen. 300 hatte ich nie in 4K gesehen, glaube ich. In Full HD halt, aber nie in 4K. 4K ist ja noch mal, es war jetzt bei HBO Max, das war Streaming 4K, es war jetzt nicht perfektes 4K, es gibt's ja auch in UHD, dann sieht's noch mal besser aus. Aber ich finde schon, dass man in 4K viel deutlicher sieht, was rausgecroppt wurde und was nicht. Also mehr, als es mir jemals aufgefallen war bei 300. Das tut ihm auch nicht nur gut. Gerade die Szenen in Sparta selbst mit diesen Fake-3D-Säulen und alles, was so halt clean auch also Sparta selbst sieht ja clean aus. Und das ist halt nicht so schön wie die Thermopylen oder Thermolypen? Wie heißt das? Thermopylen, glaube ich.
Warte. Oh Gott. Ich will nicht falsch sagen.
Thermopylen. Die Thermopylen selbst und so, das sieht alles so malerisch aus. Dann verschmilzt das mehr miteinander. Aber das cleane Sparta, das sieht halt nicht malerisch aus. Das sieht halt aus wie 3D gerendert schnell. Das ist halt, das ist nicht mehr ganz so gut gealtert in diesem Moment. Aber der Film ist ein Musterbeispiel dafür, dass man halt Filmgrain verheiraten kann, analog und digital, und dass es so einen eigenen schönen Look gibt. Und dann haben sie halt alles sonst ja vor Greenscreen gedreht, und der, die Erde ist halt, die Erde, der Sand ist ja echter Sand, wenn man sich dieses Behind the Scenes so anschaut.
Sand.
Diese Verheiratung davon. Sand. Das ist echter Sand. Da hast du diesen Sepia-Overkill-Look noch drüber. Und dann hast du diese diesen panelgetreuen Look, der aussieht wie aus den Comics, aber man sieht ja auch im Abspann ganz schön, wie die Comics eigentlich ausgesehen haben. Du arbeitest halt mit diesen Kontrasten, mit diesen Silhouetten, mit dieser Ikonografie, aber der Look ist ja trotzdem ein eigener. Also man kann auch nicht sagen, der Film hat ja nur das Comic nachgefilmt. Das ist etwas, was ein Sohn der Extreme noch nicht gemacht hat. Ich glaube, Sin City war ein wichtiger Vorreiter. Ich glaube, Sin City war ein Jahr vorher, oder? 2005 kommt das hin? Pi mal Daumen.
Oh ja, 2005 oder 2004. Ich bin mir nicht eins von beiden.
Irgendwas in der Richtung.
Ich kann kurz gucken. Ich
2005. Sin City,
ja. Dem habe ich auch ein Video gewidmet vor einem Jahr.
Hattest du dann auch den Comic dann von Frank Miller gelesen? Ich habe wegen dem Sin City-Film die Comics angefangen, also schon davor und danach noch ein bisschen weiter gelesen. Und 300 hatte ich aber nicht gelesen, als ich in den Film reingegangen bin.
Sin City habe ich nie komplett gelesen. Also ich hab,
ja, komplett, das ist ein bisschen viel, ne?
Ich habe hier einen zu Hause auf jeden Fall. Mhm. Den Band 1. Ich will die auch alle irgendwann mal lesen. Mhm. Aber da war ja diese Panel-Getreuheit crazy im Film. Also da haben die ja wirklich probiert, Panel für Panel zu inszenieren. Das heißt, die Idee, das vorher so zu storyboarden, glaube ich, der Prozess war kaum anders als bei einem Pixar-Film. Also, da musste ja wirklich jedes bisschen Frame gestoryboardet werden.
Ja. Wobei die Drehzeit, die reine, war ja doch wenig. Ne? Also Robert Rodriguez hat das sehr effizient gemacht, Sin City. Geht da aber auch leichter, wenn du es nur noch vor Greenscreen machst und wirklich alles egal ist. Bei 300 war das schon deutlich aufwendiger. Dazu kam diese After Effects Blutästhetik. Ich meine auch zu einer Zeit, in der man ja langsam angefangen hat in Filmen, zumindest in den Filmen danach, öfter also Fake-Blut noch reinzumachen, dass man nicht nur echtes Blut überall hinspritzt. Das macht halt Drehs einfacher. Bei Filmen wie John Wick siehst du das nicht, finde ich. Da sieht das sehr gut aus. Bei Filmen wie The Expendables siehst du das jedes Mal. Jeden Fake-Blutspritzer siehst du einfach. Und bei dem Film sollst du die Fake-Blutspritzer sehen. Die gehen ja geradezu in die Kamera, als wäre das ein 3D-Film. Wenn ich mir im Nachhinein jemanden erklären würde, den Film gab es in 3D übrigens damals im Kino. Wir haben das mit Brille geschaut und uns spritzte das Blut ins Gesicht. So, dann würdest du es glauben. Weil es so inszeniert ist, als wäre es so, damit es da wieder wie die Comic-Panels aussieht. Ich will zwei technische Sachen noch hervorheben, bevor wir weiter wandern. Diese Mischung, habe ich ja schon gesagt, aus Zeitraffer und Super-Slow-Mo, also schnell und dann wieder langsam, schnell und wieder langsam, gab es in dieser Extreme, glaube ich, noch nie. Also bestimmt irgendwo in Musikvideos, die ich nicht gesehen habe, aber in einem Kinofilm, glaube ich, noch nie. Und vor allem nicht in so einem langen One-Take. Und einer dieser großen, berühmten One-Takes ist ja in der allerersten Schlacht, als sich die Zeit kurz entschleunigt, die Kamera nur bei Leonidas bleibt und die Kamera nach vorne und nach hinten springt, nach vorne und nach hinten. Und dieses, da hat mich mir damals ja natürlich keine Gedanken drüber gemacht. Ich dachte, gut, da wirst du halt schnell in Zoom rein, schnell in Zoom raus. Aber mach das mal bei Zeitraffer und Slow-Mo. Die echte Lösung dafür war, die haben damals ein Rig nur für diesen Film entwickelt, ein Schienensystem, ein Dolly, auf dem zwei Kameras drauf waren. Und die haben beide ihn gefilmt. Die eine war weit und die andere war nah dran. Und sie sind dann in der Post quasi hin und her gesprungen und haben noch so einen leichten Zoom-Effekt dazwischen reingemacht, wie man es bei Matrix auch machen würde. Und dadurch hast du diesen Effekt, der einfach einzigartig ist und heute sogar ein bisschen noch zu wenig verwendet wird, dafür, dass man das damals so revolutioniert hat.
Absolut, absolut. Das ist genau dieses Ding. Und wenn das jetzt irgendwo anders vorkommt, sagt man immer, das ist ein 300-Shot.
Stimmt.
Das letzte Mal, dass ich also eine Kampfszene gesehen habe, die damit arbeitet mit Slow-Mo und dann schnell vorspulen und Slow-Mo und dann wieder draufhauen, war diese hammergeile Sequenz in Guardians of the Galaxy Volume 3 in dem Hallway, wo man auch so eine 360-Grad-Nummer hatte, weißt du?
Hatte man auch Zeitraffer? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Aber es kann
ich
sein,
glaube oder? Schon, ja, ich glaube schon. Ja, klar hatte man das. Wenn Rocket hochspringt, ist er erstmal komplett in Slow-Mo und dann wieder schnell. Und dann
ja. Ja, aber schnell ist normal schnell oder schneller? Also
schneller, schneller. Also okay. es ist halt voll auf den Track No Sleep to Brooklyn.
Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall ist das Gefühl gleich. Du hast du recht. Also jemand wie James Gunn zitiert es dann schon nochmal von seinem Buddy Zack Snyder, was ja viele nicht glauben, dass sie zwei Freunde sind. Was natürlich, ich weiß nicht, wie oft sie das noch widerlegen sollen, durch wie viele Co-Ops, durch wie viele gemeinsame Bilder und sich gegenseitig
täuschen.
Ich weiß auch nicht. Ich find's immer noch affig, wenn Leute zum Beispiel Nolan mit Zack Snyder vergleichen und dann Nolan super hervorheben, was man natürlich verständlicherweise, ich liebe Christopher Nolan und seine Arbeit, auch wenn ich sie zwischenzeitlich unnötig viel kritisiert habe, ich liebe das, was er tut. Und Nolan liebt, was Snyder tut. So, die sind ja auch, deswegen war er ja auch der Producer von Batman wie Superman. Und von Justice League, aber vor allem von Batman wie Superman. Er war Producer von Batman wie Superman auch. Und er war vor allem der Producer von Man of Steel. So ist es richtig.
Mhm.
Und Christopher Nolan, wenn man dem so zuhört, wie er Zack Snyder so auf den Podest stellt für das, was Zack Snyder kann. Weil das, was Zack Snyder kann, auch wenn er es nicht mehr so perfekt delivered, ist das, was sonst keiner so kann. Ich glaube wirklich, das, was Zack Snyder kann, kann niemand so gut wie Zack Snyder. Müssten nur die Filme drumherum oft besser sein, gerade in den letzten Jahren. Aber das ist einzigartig, um da noch mal ein bisschen Lob auszuschütten.
Kennst du die Geschichte von Christopher Nolan, Zack Snyder und Justice League?
Welche Geschichte meinst du?
Naja, Zack Snyder musste ja aus einer Tragödie Justice League verlassen, weil seine Tochter hat sich doch das Leben genommen. Ja. Ich meine, man spricht immer häufig darüber, kreative Differenzen, aber ich glaube, all das spielt keine Rolle, wenn ein Vater das Schlimmste durchmachen muss, was ein Vater gerade durchmacht.
Ja, ich glaube, er hat selber so gesagt, das war das letzte i-Tüpfelchen. Er hat gemerkt, ich komme hier kreativ nicht weiter, ich verbrenne mich hier und dann passiert das auch noch. Erst wollte er sich in die Arbeit flüchten und dann hat er irgendwann erkannt, das geht nicht, das reicht nicht, ich muss mich komplett rausziehen. Und deswegen hat er den Kampf aufgegeben.
Und Christopher Nolan, der ja auch ein, das traut man dem aber gar nicht so zu, weil das ist halt dieser Gentleman mit seiner Teekanne und so weiter. Der wirkt, als würde der aus dem Hause Dingsbums kommen. Hier, sag mal, bin ich komplett bescheuert. 2001 A Space Odyssey, The Shining.
Kubrick?
Ja, er sieht immer aus, als würde er aus dem Hause Kubrick kommen. Aber er ist krass nerdig unterwegs. Also, wenn der über Star Wars redet, wenn der über anderes, der ist richtig
James
nerdy.
Bond. James Bond Nerd.
Ja. Und auch über Tarantino, über den er ja auch nur Schönes zu sagen hat. Du musst dir vorstellen, Christopher Nolan kauft sich sein Ticket, um trotzdem Zack Snyder zu supporten und will sich Justice League angucken. Guck das an, was das Studio draus gemacht hat mit diesem Joss Whedon-Ding.
Ja.
Und weißt du, seine Reaktion? Christopher Nolan und Christopher Nolans Frau haben alles dafür getan, damit Zack Snyder diese Version nicht sieht.
Ja, Emma Thompson meinst du, ne? Und sie hat, die sind beide, nicht Emma Thompson, das ist die Schauspielerin. Es war irgendwas mit Emma. Es war irgendwas mit Emma. Wie heißt denn mal die Frau von Nolan? Emma Nolan, das ist mir nämlich peinlich jetzt. Emma Nolan, natürlich heißt sie Nolan mit Nachnamen, das bin ich blöd. egal. Nee, warte mal. Nee, Emma Nolan ist jemand anderes, das ist ja jetzt auch Quatsch. Ich habe Emma und Nolan gegoogelt, ich bin so dumm.
Emma Thomas.
Emma Thomas. Sie war gar nicht so weit weg von Thompson. Die zwei haben ihn gewarnt, er soll sich das nicht anschauen. Und sie hat, glaube ich, Worte dafür gefunden, aber das ist wahrscheinlich paraphrasiert. Die waren nicht so gut, die Worte. Ich weiß es nicht mehr, aber ich kenne den Artikel, in dem die Geschichte geschildert wurde, wie sehr sie gemerkt haben, Zack darf diesen Film nie sehen. Und deswegen hat er es nie gemacht, weil Christopher Nolan und Emma Thomas ihm gesagt haben, er soll ihn bitte nicht gucken. Es wird ihn umbringen.
Yep.
Ja.
Also, ja, ohne Spaß, für all die Leute, die denken, dass Christopher Nolan übrigens so ein alter Furz ist oder so ein Auteur à la Kubrick, für den halt vieles halt, Kubrick war ja auch teilweise echt ein Arsch. So, ich meine, brillant ohne Ende, aber er war schon Arsch.
Ja, aber so abusive zu seinen Schauspielern, das war auf schlimmste Weise, das ist wirklich schlimm.
Ja, ja.
Und unglaublich viele Takes, also.
Naja, und hat auch auf andere Genres und so weiter häufig von oben herab geguckt. Nolan ist das krass nicht. Nolan ist da ähnlich wie Scorsese. Ich finde ja, Scorseses Satz mit den Marvel-Filmen wird voll aus dem Kontext gerissen. Voll aus dem Kontext gerissen. Mhm. Weil ihn wird immer gefragt, erstens, er hat gesagt, das ist nicht das einzige Kino. Okay, Kino kann mehr als nur das. Und sorry, willst du einem Martin Scorsese vorwerfen, dass er jetzt nicht irgendwie alle 37.000 MCU-Filme guckt, und willst du seine Filmografie dagegen halten? Willst du wirklich dich darauf einlassen? Ja, ist meine Frage. Und zweitens hat er sehr wohl gesagt, dass er auch manche davon genießt und sie für ihn auch klassisches Hollywood sind. Und das Erste, was er genannt hat, weißt du, was er genannt hat?
Es war irgendwas super populäres, aber
Super populär. Nein, es war Spider-Man und Spider-Man 2 von Raimi.
Oh.
Er meint, das ist für ihn echtes Kino. Und das ist für ihn auch inspiriert, und das ist für ihn character driven. Ja? Und wenn du darüber redest, wie sowohl Scorsese als auch Tarantino, als auch Guillermo del Toro, als auch Nolan, du musst dir das mal anhören, so ein Supercut, wie die alle über Evil Dead 2 reden, und dass es für sie eine der größten Inspirationen ist, und dass sie sagen, pure Inspiration, dann sieht man die aus anderen Blickwinkeln. Aber machen wir weiter.
Ja, apropos Inspiration. Also Frank Miller hat halt den Comic geschrieben. Der Comic selbst ist aber, er hält sich halt sehr genau an diese große historische Vorlage von Herodot. Und deswegen ist der kurz. Der hat ja nicht viel zu erzählen. Und ja, was im Film dazu kam, war halt ausgerechnet die Parallelhandlung, die mit am meisten damals zumindest viel kritisiert wurde. Die Parallelhandlung mit Lena Headey, also mit Queen Gorgo, in Sparta. Diese Parallelhandlung ist neu, um dem Film ein bisschen Fleisch zu geben. Und man merkt es aber auch, dass es halt es ist halt eine Parallelhandlung, die auch erst ab der Mitte des Films halt stattfindet. Bis dahin findet sie nicht statt. Bis dahin ist der Film sehr viel geradliniger. Das merkt man, dass da der Comic ein bisschen gestreckt wurde. Aber ich hätte auch keinen 60-Minuten-Film sehen wollen. Also, ich finde, es trägt schon bei. Ich finde, diese Parallelhandlung fand ich damals sehr entschleunigend. Und jetzt beim Rewatch war ich eigentlich dankbar, dass so ein bisschen Luft zum Atmen noch dabei ist. Sonst hättest du ja nur Tag 1, große Montage, Finale. So, das wäre mir auch wieder zu wenig und zu plötzlich gewesen. Und dann funktioniert die Parallelhandlung, wo es ja noch mal viel um Verrat geht, um Korruption, finde ich eigentlich ganz gut, weil es das ist, was die ersten 40 Minuten so anstoßen. So, dann haben wir diesen Aufbau der Eskalation, nämlich, dass die 300 auf die Perser treffen. Das ist, ich habe noch mal auf die Uhr geschaut, Minute 44 ungefähr, in der das passiert, bei einem etwas über 100-Minuten-Film. Scheiße, wie lang ist der noch mal? War der 2 Stunden? Fast 2 Stunden, 1:57. Und das ist dramaturgisch noch interessant. Und weißt du, was ich liebe, wenn sich ein Kreis schließt, oder wie ich es nenne, Zirkelschluss beim Film? Du hast am Anfang diese leicht mythologische Erzählung, wer Leonidas ist und wie er zum ersten Mal einen Wolf erlegt. Und das ist
so eine geile Szene.
Das liegt übrigens auch an dem Voice-Over, finde ich. Aber dazu gleich mehr. Du hast diesen Zirkelschluss, weil das hat ja schon bedingt, warum er sich zu dieser Taktik entschieden hat, bei den Thermopylen dort zu kämpfen, weil es dort eben enger ist. Aber dass es auch im Finale noch mal so richtig aufgegriffen wird, durch eine Parallelmontage. Sowas liebe ich ja. Wenn dann der Anfang des Films reingeschnitten wird in das Ende des Films und erklärt, warum er tut, was er tut. Das finde ich toll, weil das so ein gewisses Foreshadowing hat. Und dazu kommt, dass das ganze Ende und alles, was wir sehen, eine Metaebene aufbaut, über die wir gleich bei Ideologie reden müssen. Aber diese Metaebene ist ja, und von Anfang an ist alles, was wir sehen und hören, ist eine Überlieferung. So wie die Geschichte der 300 eine Überlieferung ist. Beruht sie auf Tatsachen? Ja. Werden diese Tatsachen eins zu eins dargestellt? Natürlich nicht. Und der Film überspitzt, der Comic und der Film überspitzen das ja. Aus jedem Wesen wird fast ein Fabelwesen. Der ja, Wolf ist voll. Ein riesiges Monster. Die Elefanten sind wie die Olifanten in Herr der Ringe. So, alles wird größer und aufgeplusterter. Und das Voice-Over, das wir die ganze Zeit hören, wird am Ende aufgelöst, als die Geschichte, die Faramir, will ich immer sagen, Delios
heißt er, glaube ich. Ich wollte auch Faramir sagen.
Ich will immer Faramir sagen, wird immer Faramir bleiben, die Delios den Truppen erzählt. Er erzählt ja. ihnen zum Anstacheln für die Schlacht gleich eine Geschichte, die dich zu einer Schlacht anstacheln soll. Also er gibt Propaganda wieder. Und das ist ja interessant, weil auf der Metaebene ist das ja halt. Die Geschichte. Ja, auch. Früher, aber
Es sind doch Heldensagen, die bewusst überspitzt sind ja. in jeglicher Hinsicht. Der Held hat nicht gegen einen Gegner gekämpft, sondern gegen ein Monster. Weißt du?
Ja, der Part schon, aber der Rest ist ja auch sehr politisch gewollt.
Ja, also aber gleichzeitig, Perser, ja. Guck dir doch allein an, in der ersten Szene, also die erste Szene ist ja, dieser Wolf sieht ja nicht mal mehr aus wie ein Wolf. Das ist American Werewolf in London. So. Also der sieht ja nicht aus wie ein, sieht ja aus wie ein regulärer Wolf? Fucking nein. So. Weil Leonidas hat nicht irgendein Wolf gekillt. So. Der hat den Kessler-Wolf umgebracht, der sich aus London verirrt hat. So. Also, komm schon. Das ist doch Programm. Deswegen finde ich, wenn es später überspitzter und überspitzter ist, ich finde das alles gar nicht so schlimm, weil genau das soll es halt auch sein. Aber gut, das ist alles Perspektive. Darüber reden wir ja gegen Ende. Deswegen, ich muss da hier und da ein bisschen dagegen halten. Es gibt sogar, weil du den Subplot erwähnt hast, es gibt sogar eine Kritik, die sehr viele Liberale früher immer geübt haben, wenn es darum geht, sich kaufen zu lassen oder Appeasement zu betreiben bei diktatorischen Systemen. Mhm. Chamberlain, der Typ, der sich an Lena Headey vergeht, wird häufig in einem Atemsatz mit Chamberlain genannt, dem Appeaser von Adolf Hitler. Also, weißt du, was ich meine?
Atemzug. Manchmal muss ich dich auch korrigieren, wenn du was falsch sagst.
Was habe ich gesagt?
Atemsatz hast du gesagt.
Oh, sorry.
Ja. Nee, aber ich mache mich auch nicht drüber lustig. Ich sehe den Brainfart, den habe ich bei jedem Sprichwort, das ich sage. Ich sage ja immer Sprichwörter falsch. Und manchmal passiert hier sowas. Ja, darüber reden wir gleich. Vielleicht auch nicht so sehr, wie sich das manche wünschen, aber ja. Aber es gibt eine Metaebene. Es gibt eine Metaebene, es gibt eine Parallelhandlung, Parallelmontage zum Ende. Das finde ich sogar clever. Also jetzt unabhängig von Aussage und was wir jetzt darin reindeuten, das für so einen simplen Film zu machen, ist halt mehr als einfach nur, alle werden am Ende abgeschlachtet und das ist jetzt das ist Ende der Geschichte. Also Frank Miller hat schon in seiner Vorlage da mehr rausgeholt und Zack Snyder packt es inszenatorisch so wunderbar rein. Mhm. So, auch durch Matchcuts und so weiter. So, und jetzt haben wir schon Faramir erwähnt und jetzt einmal seinen Namen richtig sagen. Wie heißt der Mensch? David Wenham. Oder, weißt du, das Ding ist, er ist nicht Sean Bean. Er ist halt einfach nicht Boromir, deswegen merken wir uns nicht, was er sonst so tut.
So, David Wenham. Deswegen überlebt er den Film auch.
Stimmt. Hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, stimmt, das war ja eigentlich so ein Tell, dass er den Film überlebt, ne? Naja, gut, ich finde, David Wenham sticht besonders heraus. Jetzt gerade beim Rewatch ist mir noch mal aufgefallen, wie sehr ich es liebe, wie der redet. Und der redet in dem Film, das ist doch leicht, also er stellt doch seine Stimme. Der redet doch nicht so in Herr der Ringe. Klar, es ist er es, aber die Art, wie rau er redet und wie er betont, wie er jede Zeile aus seinem Voice-Over wie so ein Gedicht vorträgt, das ist doch geil. Übrigens, noch eine letzte Sache, bevor du jetzt gleich was du sagst, das ist fast 1:1 der Wortlaut aus dem Comic, was er sagt. Also alles, was er sagt, sind quasi diese berühmten viereckigen kleinen Erzählerkästen in Comics. Und deswegen ist es ja auch irgendwie so poetisch, was er vorträgt.
Ja, dass du nicht ich finde es cool, dass du es mit der Stimme ansprichst, weil damit hast du natürlich recht. Er benutzt zwei Stimmen in diesem Film. Wenn du ihn als Charakter siehst, wie er mit den anderen interagiert. Dann hat er diese Stimme nicht. Das ist seine Erzählerstimme. Was natürlich auch noch mal auf Metaebene alles überspitzt, weil eine normale Stimme wäre dieser Geschichte nicht gerecht.
Richtig. Oh Gott, das erinnert mich gerade an meinen eigenen Workflow. Die normale Stimme ist dem, was ich manchmal tue als Voiceover, wird dem nicht gerecht, deswegen habe ich zwei Stimmen. Stimmt. Ja, so ein bisschen ist das. Also er sticht für mich noch mehr heraus.
Ich habe 50.
50 relativ bekannte Stimmen. Gerard Butler, hier, ich glaube, immer noch bis heute in seiner besten Rolle, finde ich ganz ehrlich. Es ist karikaturhaft, ja, aber wie er die One-Liner raushaut und welcher Inbrunst er das spielt, das ist so Shakespearesque, theatermäßig perfekt für diesen Film. Ich liebe es.
Er ist so geil. Also jeder Satz, jeder Blick und ey, sorry, was man ihm auch lassen muss. Und das ist der Punkt, wo der Film halt auch eine Comic-Geschichte ist, okay? Ansonsten wäre es ja nur eine überspitzte Heldensage aus der Sicht Spartas, ja? Mhm. Aber das ist der Punkt, wo die Comic-Einflüsse reinkommen, ist das, was du gerade gesagt hast. One-Liner und Humor gibt's bei ihm, ja? Wenn du dir jetzt so eine Heldensage anschauen würdest, die auch überspitzt wäre und die auch die Perser in ein gewisses Licht darstellen würde, wäre das alles da, aber die One-Liner nicht. Und nicht das Grinsen und nicht das Suffisante auch im Auftreten. Was viel zu kurz kommt, wenn man über diesen Film spricht, finde ich. Das ist eine layered Performance. Weil man spricht immer über seine großen Ansprachen und sein Geschrei und das ist geil. Aber man spricht nicht über die kleinen Momente, über den Swagger, der hier und da rauskommt. Und die finde ich richtig toll. Da sage ich immer den Leuten, achtet mal auf die Momente. Vergesst mal kurz die Trailer-Grö-Sequenzen, die toll sind. Aber konzentriert euch mal auf das andere und sagt mir nicht, dass das nicht mega geil ist. Sagt mir nicht, dass es dieser Figur nicht noch viel mehr gibt. Und das ist zu 70% Jared Butler selbst und zu 30% das Drehbuch.
Ja, genau. Wir haben eine Sache vergessen. Erinnere mich später dran, dass ich noch kurz was zur Musik sagen will. Okay, Lena Headey habe ich da, glaube ich, damals zum ersten Mal gesehen und dann natürlich erst danach Game of Thrones. Das kam ja, fünf Jahre später. Ich finde, sie rockt es auch, gerade weil ihre Parallelhandlung schon im Nachhinein sichtbar dazu gedichtet ist. Aber ich finde es so toll, wie sie Dominic West in den Bauch sticht und ihn dann rezitiert. Also das ist genial, wie sie seine Worte gegen ihn benutzt. Dieses this will not be over quickly, irgendwie sowas, ne? And you won't enjoy it oder sowas. Ich liebe das, wie sie ihm das ins Ohr flüstert. Ich glaube, das war der Moment, in dem man sie für Cersei gecastet hat. In dem Moment musste man wissen, okay, die ist perfekt.
Großartige Sequenz und meine Güte, ich habe mich auch damals in sie verliebt. Ich meine, man vergisst immer, wie bösartig und mies sie, man vergisst immer, wie lieb sie sein kann und was für eine ehrenhafte Dame sie sein kann, wenn du nur daran gewöhnt bist, dass sie Cersei Lannister ist, eine der größten ekligen Miesbären da draußen ever. Und hier ist sie so das Gegenteil. Hier ist sie prächtig. Hier ist sie schon fast. Sie ist die Helena, weißt du, des Films.
Wie man aus heutiger Sicht hervorheben muss, auch weil du im Vorgespräch nochmal erzählt hast, wie weit du gerade bei One Piece bist, ist der Captain, der nur der Captain heißt im Film offiziell. Das ist Vincent Reagan. Der spielt einen anderen Captain in One Piece, nämlich
Vize-Admiral.
Aber sitzt da mal auf dem Schiff und sagt, aber als Admiral muss ja vorher Captain gewesen sein, oder? Zumindest ist es bei Star Trek so.
Yeah, I'm Garp, a monkey, the Luffy's grandfather. He will not become a pirate.
Ja. Das stimmt ja, der ist ja auch so, das Schottische hört man eben raus, ähnlich wie bei Gerard Butler. Ist der Schotte? Warte mal, Vincent Reagan ist schon ein Schotte, oder? Gerard Butler auf jeden Fall.
Ja, ich meine schon, dass der.
Warte, ich schaue. Ich bin ja auch so schlecht immer im Akzent deuten. Ich denke auch manchmal, dass Australier Schotten sind und umgekehrt, was wirklich Welsh, weit voneinander fern ist.
Er ist Welsh.
Ach, er war Lisa, okay. Fassbender ist ihre. Also die reden auch alle so ein bisschen unterschiedlich. Und gerade Fassbender, auch im Nachhinein, ich fand ihn damals schon einen Scene-Stealer. Und ich finde es eigentlich fast schön zu sehen, dass er von allen erwähnten Schauspielern, finde ich, der sich am besten so im Olymp gehalten hat als Schauspieler. Weil Michael Fassbender hat eine unglaubliche Range, während Jared Butler, so perfekt ja als Leonidas ist, sehr davon lebt, dass er diesen Charme, den er einfach innehat. Jared Butler hat so einen gewissen Charme. Den trägt er in seinen Rollen weiter. Und das sind jetzt immer mehr so mainstreamige Filme, die wie Direct-to-DVD-Produktionen wirken, die er heutzutage macht, die aber teilweise immer noch sehr erfolgreich sind. Sowas wie Greenland oder was weiß ich, was für Filme der so macht. Ich hab schon lange nichts mehr von Jared Butler gesehen, was mir gefallen hat. Aber Michael Fassbender hat diese große Range. Und auch wenn er so eine sehr einfache Figur spielt, genau wie du sagst, diese One-Liner, wie zum Beispiel "Then we fight in the shade". Wenn Michael Fassbender das sagt, holy shit, ich krieg immer noch Goosebumps. Also, das hat was. Der hat sich da richtig hervorgetan. So, gibt's noch irgendeine memorable Rolle, die man vielleicht erwähnen sollte?
Ja. Und zwar Rodrigo Santoro als Xerxes.
Ja, stimmt.
Weißt du, woher du den kennst?
Warte, ich will es nicht anklicken. Ich hab's aber vorhin gegoogelt. Ich hab's vor 2 Stunden gesehen und ich hab's jetzt schon wieder vergessen. Sag's mir bitte. Westworld. Westworld war dabei, aber jetzt sag mir noch was anderes.
Ja, jetzt sag ich dir was. Eventuell ist es jetzt ein mindblown Fact, eventuell gar nicht. Also für mich war es ja jedes Mal einer. Und zwar, was ist eine Serie, die wir beide lieben, die von uns beiden eine der besten Serien aller Zeiten ist, revolutionär für die Zeit und so weiter und so fort?
Ja, viele. Von Lost, Sopranos.
Ja, erstes Lost, richtig.
Okay.
Lost. Okay.
Was hat aber Lost nochmal gemacht? Das weiß ich nicht. Das habe ich jetzt vorhin
gesehen. Ja, jetzt kommt's. Lost, es gibt eine Sache, da sind sich alle einig, okay? Ich meine, es gibt viele Sachen, wo ja die Fans sich streiten, was Mythologie angeht, was das Ende angeht und so weiter und so fort. Aber es gibt eine Sache, da sind sich Kritiker, da sind sich Fans, da sind sich Hardcore-Fans einig. Lost hat einen gigantischen Fehler begangen. Mhm. In Season 3. Welchen, Marco? Komm, let's go.
In Season 3?
Ich krieg dich auch noch dazu.
Ich erinnere mich an keinen gigantischen Fehler.
Was
ist denn die Kontroverse? Okay.
Die Kontroverse ist, Lost war auch immer gut darin, neue Figuren einzuführen. Ne?
Ja.
Desmond, Hammer, Tail Section, ja. Leute, Echo, super, Benjamin Lydus, super, Juliet, super. Erinnerst du dich, dass in Season 3 aus dem Nichts 2 Überlebende vom Flugzeugabsturz zum Hauptcast gemacht wurden und man so getan hat, als gäbe es die schon immer?
Ja, und die haben diese geile Filler-Folge.
Niki und Paolo, die waren 12 Folgen lang Maincast, bis man sie lebendig begraben hat und gesagt hat, fuck it. Ja, er ist Paolo.
Das ist eine meiner Lieblingsfolgen Lost tatsächlich.
Er ist Paolo.
Die Filler-Folge. Ich hätte ihn nicht wiedererkannt.
Natürlich,
ich weiß doch, die Niki-Darstellerin, die kennt man noch aus anderen Sachen.
Kili
oder?
Sanchez heißt sie. Ich weiß aber nicht, woher ich sie kenne. Ich habe also außer Lost.
Vielleicht ist sie mir zu generisch blond quasi. Und so habe ich sie irgendwie abgespeichert in meinem Kopf. Aber klar erinnere ich mich an die beiden. Und ich weiß, was du meinst mit, so hat so getan, als wären die immer da gewesen. Aber ich liebe tatsächlich diese Filler-Folge. Diese Folge, die nur den beiden gewidmet ist und die diese Charaktere zu Grabe trägt, im wahrsten Sinne des Wortes. Die fand ich schon immer gut. Also ich fand die wirklich, ich finde dieses Ende halt so konsequent, so toll. Also keine Ahnung.
Das Ende finde ich auch super, aber ich finde die Episode an sich, die ist halt auch ein Eingeständnis, geben die auch ganz klar zu. Die Episode ist ein Eingeständnis, es hat nicht funktioniert, komm, wir geben ihnen eine Episode und begraben sie, sie sterben als No-Names, weißt du, ohne dass irgendjemand herausfindet, wer die wirklich waren oder sonst was.
Okay, bevor wir kurz zur historischen Akkuratesse gehen, gibt es noch etwas, was ich mir extra aufgeschrieben hatte, das hatte ich mir vergessen, Tyler Bates, die Musik. Nicht zu verwechseln mit Brian Tyler. Ich glaube, Brian Tyler, ja. Der Komponist von zum Beispiel dem letzten Super Mario-Film. Weil die zwei verwechsel ich immer, weil beide sehr, sehr viele Filme gemacht haben in den letzten 20 Jahren. Und ich immer, wenn ich Brian Tyler lese oder Tyler Bates lese, denke ich, es ist dieselbe Person. Und ich glaube, ich habe sogar, ich kann mich jetzt auch täuschen, in unserer Super Mario Galaxy Besprechung habe ich erwähnt, dass das der Komponist von 300 war. Und das ist halt totaler Blödsinn. Zumindest habe ich in meinem Kopf das erwähnt. Tyler Bates hat, jetzt muss ich kurz überlegen, was hat er noch gemacht? Der hat auch ein riesen Californication, stimmt. Die Musik von ihm dort ist super.
Guardians of the Galaxy, wenn ich mich nicht irre.
Richtig, aber auch nur den ersten, oder?
Ja, nee, ich aber glaube nur, komplett.
Du hast recht, den zweiten auch. Und ich scroll immer noch hoch. Ich finde den dritten gerade nicht. IMDb, Mann. Ja, auf jeden Fall alle John Wick-Filme hat er auch gemacht. Ballerina auch. Ja, man erkennt ihn halt so ein bisschen an den E-Gitarren-Einsatz, finde ich. So, das ist Tyler Bates für mich. Ne? Wenn E-Gitarre dabei ist, ist es vermutlich Tyler Bates. So, und was wollte ich sagen? Ach ja, hast du den Skandal damals mitgekriegt?
Nein.
300 ist noch für etwas in die Filmgeschichte eingegangen. Das ist wahrscheinlich der Film mit der am meisten plagiierten Musik ist in der Filmgeschichte.
Ja.
Ja, und den Skandal hat er am Arsch. Und das habe ich mir auch so abgespeichert. Oh, Tyler Bates, das ist der Typ, der gerne Musik klaut. So, das habe ich damals so an meinem Kopf abgespeichert. Und ich tue mir ein bisschen Unrecht. Weil, wer war das? Warner Brothers? Die haben auch ihren Dings verloren, ihren Prozess wegen zu gleicher Musik. Gegen einen Film, ich glaube, der hieß Titus, und die haben auch teilweise Scores von Troy genommen, von Wolfgang Petersen. Das ist alles damit eingeflossen, hat aber den Hintergrund, und das entkräftigt jetzt ein bisschen Tyler Bates, offensichtlich haben die im Schnitt Temp-Music benutzt. Das ist etwas, was man im Film heutzutage sehr, sehr oft macht, damals vielleicht nicht ganz so oft. Man benutzt Musik aus anderen Filmen, eigentlich das, was Tarantino immer macht, schneidet auf diese Musik den Film und sagt dann dem Komponisten, und das ist halt ein Fehler, der oft passiert, mach bitte was Ähnliches. Mach bitte das hier, aber es soll schon so ähnlich klingen. Es muss schon das Gleiche sein, aber es darf nicht dasselbe sein. Er hat das gemacht. Nee, nicht mal das Gleiche. Er hat sich halt wahrscheinlich nur an die Regieanweisung gehalten. So, er hat einfach nur das gemacht. Temp Music war, glaube ich, meines Wissens nach damals nicht so ein Ding wie heute. Heute ist man da vorsichtiger. Aber da merkst du es auch. Heute sind oft die neuen Stücke nach der Temp Music sind oft deutlich schlechter. Selbst bei so einem Film wie hier Driver zum Beispiel. Wie heißt der? Drive?
Drive.
Scheiße. Drive. Mit Ryan Gosling.
Ja.
Yeah. Ich habe zum Beispiel noch die Festival-Version gesehen. Ich habe die Festival-Version noch von dem Film gesehen. Die Festival-Version ist mit dem Social Network-Soundtrack gemacht. Die hatten noch nicht die Musik fertig. Das war die Temp-Music quasi. Und die fertige Kinofassung, beziehungsweise Home-Release-Fassung, hat eigene Musik. Und die eigene Musik darf natürlich nicht mehr so klingen, weil man will ja nicht wieder so einen Plagiat-Skandal wie bei Tyler Bates. Darf nicht so klingen wie das Original. Und das tut's auch nicht. Und ist deutlich schlechter. Weil die Musik von hier ja Nine Inch Nails, Trent Reznor und Atticus Ross ist natürlich viel geiler als das neue Ding für den Film Drive. Und sowas passiert eben wegen 300 nicht mehr. Weil Warner da verloren hat. Sie mussten dann den ursprünglichen Komponisten von diesem Film Titus mit reinnehmen in die Credits. Sie mussten sehr viel Geld dafür zahlen. Und wie gesagt, es ist nicht alleine Tyler Bates Schuld, vielleicht sogar hauptsächlich nicht seine Schuld. Man wollte halt dasselbe, aber mach's halt mit E-Gitarre oder so. Und das ist halt ein Skandal, der sich um den Film herum entwickelt. Unabhängig davon ist der Score super geil. Genau, du bist eingestiegen in den Podcast damit. Ich höre das und denk sofort an 300. Das war auch schon in diesem Trailer damals so und ist dann rübergewechselt zu Nine Inch Nails. So, das war einfach, das ist der perfekte Teaser. Und, okay. Und so ist halt die Musik. Es war auch cool, im Film zu sehen übrigens, dass das nicht Temp im Trailer war, sondern wirklich aus dem Film war. Finde ich ja auch geil. Aber okay. Gut, ich habe mir noch aufgeschrieben, Realität versus Fiktion. Das ist jetzt nichts Großes, da gibt's im Detail 1000 Sachen. Aber man muss halt dazu sagen, ein paar Sachen sind halt schon sehr anders. Also wir haben ja eine Überlieferung, die von Herodot kommt, einem Geschichtenerzähler aus Griechenland, der die Geschichte halt überliefert hat. Und die Geschichte hat sich ja zugetragen vor 2500 Jahren, also ungefähr 500 vor Christus. Und die Zahlen, das, worauf wir das alles ja reduzieren, worauf sich der Film ja reduziert, 300, ist sowohl historisch korrekt als auch völlig falsch. Historisch korrekt, weil es waren 300 Spartaner. Historisch inkorrekt, weil sie haben halt mit 4.000 bis 7.000 anderen Griechen gekämpft, hauptsächlich Thespier, also die zu ihnen stoßen, diese Nicht-Soldiers.
Deswegen, das ist ja ein weiterer Punkt, die in dieser Version erkennt man die nicht mal an als Soldaten, sondern als Aristokraten und als Milchbubis und ja, wie for a lack of a better term, Betas.
Mhm. Oh Gott. Ja, weil das bitte nicht so klingen, als wäre das jetzt unsere Ansicht. Aber ja, also in dem Film ist halt irgendwie schon, und für die, die das so sehen, wird das auch genauso dargestellt. Die Perser selbst waren natürlich nicht 1 Million oder auch nicht mehrere Millionen, so wie es Herodot überliefert hat. Es ist aber auch so ein bisschen eine Sache der Übersetzung, habe ich mal irgendwo gelesen. Weil man angegeben hat, es waren 1000 mal 1000 Perser. Und wie viel sind 1000 mal 1000? Das ist halt 1 Million. Aber das ist so eine metaphorische, bildhafte Umschreibung, wenn man einfach nur sagen will, es waren sehr viele. Also wenn man es nicht weiß, wie viele es sind, sondern es ist einfach nur absurd viele Leute, dann ist es 1000 mal 1000. Und in Wirklichkeit waren es wohl zwischen 120 und 300.000 Perser. Was aber immer noch eine riesige Diskrepanz ist im Verhältnis zu diesen 300 Spartiaten und die paar tausend Griechen, die ihnen geholfen haben. Und was natürlich zur Ästhetik des Films gehört, zur Ästhetik, wie wir uns Spartaner vorstellen, ist natürlich auch dieses oberkörperfrei, kleiner Lendenschurz, roter cooler Mantel und so weiter. Die haben wohl mit Brustpanzern gekämpft, weil sonst könnten sie ihre Formation nicht aufrechterhalten, ohne sofort einzuknicken. Aber das war's auch schon, was so historische Akkuratesse zu diesen Zahlen angeht oder, wie soll ich sagen, zu dieser Kampfformation. Und im Detail gibt's noch 1000 andere Sachen, die nicht stimmen. Aber das ist etwas, was mir immer so im Hinterkopf geblieben ist. Trotzdem verstehe ich, woher dann dieser Geist dieses Kampfes, warum der so überliefert wurde und als Heldengeschichte immer noch taugt bis heute. Weil du hast einfach den Underdog gegen die absolute Übermacht. Etwas, wo sich die Bibel ja auch bedient, generell Sagen bedienen, wie du ja auch sagst. Das hält sich einfach, weil die Geschichte ist dafür zu gut. Also die Idee der Geschichte ist zu gut. Ja, ist schon ein Archetyp.
Dann können wir ja in den letzten Punkt reingehen zur Ideologiekritik.
Ja, soll ich ja kurz, du hast ja schon sehr viel dazu gesagt, ich würde nur ganz kurz ein paar Punkte einfach auflisten, die mich so ein bisschen stören. Wir können sie nach und nach abarbeiten dann
bitte,
einfach.
Bitte.
Also fangen wir an mit, ja, also es gibt ja so eine Grundzeichnung einfach, die in dem Film drinsteckt, dass du den rationalen Westen und den barbarischen Osten hast. Das ist halt einfach barbarisch auch deswegen, weil die Perser sind monströs, die sind exotisch, sind im weitesten Sinne pervers für die Weltanschauung von ihnen. Ne? Also sexuell, deformiert, ja, weißt schon, mit Ketten behangen und alles mögliche, Körperschmuck und damit irgendwie barbarisch und anders ist schlecht, weil das Schlechte hier will ja hier eine Invasion betreiben. Das steckt halt so ein bisschen drin. Was ich damals schon immer schwierig fand und schwer zu verteidigen, ist so typisch alte Darstellung, wie stellt man Böses dar? Eben deformiert. Also was ungesund und deformiert ist, sprich behindert ist, ist automatisch auch böse. Und deswegen sind natürlich in diesem Film fast alle Verräter behindert oder sonst wie eingeschränkt, deformiert. Der Einzige, der das nicht ist, ist Dominic Wests Figur, Theron. Und der ist ja erfunden, der ist ja nicht mal im Comic, der ist erfunden für die Parallelhandlung. Und deswegen, das finde ich schon sehr schwer schön zu reden, dass sie so denken. Und damit gibst du ja zwangsläufig auch den Spartanern recht, dass dieses Selektieren schon im Kindesalter, quasi alles Ungesunde auszusortieren, diese fast schon Nazi-Ideologie, du gibst ihnen ja eigentlich recht, dass sie das getan haben, weil die ganzen Verräter sind ja da. Oder ich meine nicht der eine Verräter, sondern dieser Kult, den sie fragen müssen, ob sie dürfen. Wie heißt das nochmal?
Dieser Rat.
Ja, das Orakel schon, aber es gibt ja einen Rat drumherum. Mhm. Und dieser Rat drumherum ist ja auch deformiert und ungesund und eklig und verräterisch und so weiter. Und dann hast du natürlich irgendwo eine Verherrlichung des Militarismus. Das haben aber viele Filme, das möchte ich ihnen gar nicht so sehr vorwerfen. Und dann, das ist das, was mir eigentlich sauer aufstößt. Das ist gar nicht so sehr das, was ich alles jetzt aufgetischt habe, weil, wie gesagt, du überlieferst hier Propaganda, du gibst sie halt wieder, erstmal ungeschönt. Yeah. Und dann kann man ja damit arbeiten, wie setze ich mich mit diesem Werk auseinander. Das ist das eine, da bin ich auch ganz bei dir, das kann man sehr gut trennen. Man kann aber auch sagen, und das ist das, was mich ein bisschen ärgert, das ist halt ein Film, der in der, du hast schon das mit Beta-Males und so angesprochen, der in dieser hypermaskulinen Andrew Tate-Bubble, aber auch in einer sehr rechten Bubble, und die zwei Bubbles überschneiden sich ja gerne, unglaublich glorifiziert wird bis heute. Also er gibt ihnen halt so viel Futter. Die feiern diesen Film. Und das ist etwas, das muss ich für mich auch jedes Mal subtrahieren, wenn ich 300 sehe. So nach dem Motto, mir ist egal, wer den noch feiert. Ich feiere ihn für all das, was wir bisher genannt haben. Aber sicher nicht aus diesen Gründen. So.
Guck mal, eine der ersten Szenen des Films, okay, zeigt dir nicht die Ideologie des Films, sondern die Ideologie von Sparta.
Ja.
Eine der ersten Szenen ist, wie ein Baby einen Hang runtergeworfen wird und du siehst zig Babyleichen. Ja.
Aber das wird eben nicht runtergeworfen, weil das ist Leonidas, oder?
Also er ist ja, aber du siehst andere Babys, die runtergeworfen werden, und du siehst diese zig Baby-Skelette.
Ja, ja.
Diese Auslese von perfekten Bild von Sparta. Das wird nicht. Der Film glorifiziert das nicht. Der Film präsentiert dieses Weltbild. Mhm. Okay. Ich weiß noch, als wir im Kino waren, haben sich Leute so gemacht. Ja, das heißt. Er beschönt das nicht. Er zeigt es einfach nur. Er zeigt dieses Weltbild vor diesen Leuten. Ich finde diesen Film generell, und selbst wenn er eine Fiktion ist, aber er zeigt halt ein Weltbild, das nicht nur extrem veraltet ist. Er zeigt ein Weltbild, das natürlich zu unseren heutigen Sensibilitäten nicht passt. Ja. Aber ich find's auch komplett bescheuert, ihn an unseren heutigen Sensibilitäten zu messen. Ich find das dumm ohne Ende. Ich find's, ich will auch weitergehen.
Ich hab kein Gegenargument, ja.
The Northman war ja ein Film, der zumindest historisch akkurater ist.
Mhm.
Aber das ist auch ein Film, wo Leute sagen, oh, das ist toxische Maskulinität. Ich so, das sind Wikinger, du Affe. Ja. Die waren so. Ja. Und was das natürlich zeigt dieser Film, wie diese Leute auf Behinderungen geschaut haben. Finden wir das verachtenswert? Absolut. Absolut. Aber sie schmeißen ihre eigenen Babys einen Abgrund runter. Was sollen wir denn da noch von denen erwarten?
Ich würde aber da jetzt einwerfen, nur ganz kurz, wir haben das vor 20 Jahren ja auch nicht cooler gefunden. Also es ist jetzt nicht so, dass unsere Sensibilitäten heute anders sind als damals. Damals haben wir ja auch schon gedacht, Kinder runterwerfen ist jetzt eigentlich nicht das Geilste, was du machen kannst.
Das ist, aber das ist, was ich meine. Das ist, was ich meine. Ja. Damals war ich schon, wow, als diese Szene mit dem. Ich meine, der Film zeigt dir, ich finde, das ist ein Statement, das der Film direkt am Anfang setzt. Er sagt, ihr seht gleich ein Weltbild, dass ihr nicht teilen werdet. Und du kannst kein krasseres, abschreckenderes Beispiel nehmen, als im Grunde genommen ein Babyfriedhof voller Babyskelette.
Mhm.
Punkt. Alles, was danach kommt, denkst du immer wieder zurück an den Friedhof der Babyskelette. Und wenn dir das nicht reicht als Abschreckung, ja, dann ist was schief mit dir. So einfach ist es. Und dass die Perser monströs dargestellt werden und dämonisch dargestellt werden und übernatürlich dargestellt werden, hat sehr viele unterschiedliche Gründe. Es ist eine quote-unquote Geschichtssage. Es ist eine Sage, die erzählt wird. Natürlich werden die nicht sagen, so ein ganz normaler Typ in einer Uniform hat uns den Arsch versohlt. Nein, der war natürlich ein Dämon. Der hatte Magie drauf, die er irgendwo mitgebracht hat. Das waren auch keine Menschen mehr. Die kamen aus dem Reich der Untoten. Das ist Sage 101. Ja, und dass in Sagen die eine Seite so dargestellt wird und die andere Seite so, das ist ebenfalls Sage 101. Die werden jetzt nicht sagen, übrigens, die Perser, die ganz normale Leute waren, kamen hin und wollten uns erobern. Und wir haben gesagt, nö, und dann haben wir uns ein bisschen gehauen. Ja. Und eventuell haben wir vorher noch unsere Sensibilitäten gecheckt, wie wir denn in diesen Konflikt eintreten.
Mhm. Bitte. Ja, aber du benutzt jetzt sehr viel das Wort Sage. Ich würde dagegen halten, hier geht es ja nicht darum, eine Herakles-Sage oder eine Herkules-Sage weiterzuerzählen.
Für die schon? Für die schon, nicht
nee,
für uns.
Nee, eben nicht. Das würde ich jetzt dagegen halten. Herodot eben nicht. Weil das ist ja ein Geschichtenüberlieferer. Und das Ding ist, eigentlich ist es ja wahre Geschichte. Also sehr vieles davon ist ja mehr oder weniger so passiert. Aber glorifiziert ist, also die ursprüngliche Geschichte von seit 2500 Jahren, die ist ja einfach glorifiziert und so weitergegeben, dass genau wie du sagst, sagenhaft, fabelhaft, die Perser das monströse, dämonische sind, weil es eine Propagandageschichte ist.
Na klar,
also die ursprüngliche Geschichte ist nicht eine Sage, sondern anders als jetzt bei Herkules, sondern es ist Propaganda. Und diese Propaganda hat dann Frank Miller genommen und hat sie visualisiert als Comic. Und das kann man schon auseinander differenzieren, wie man möchte. Und diesen Comic hat wiederum der Film genommen und möglichst nah und eins zu eins verfilmt. Das ändert ja alles nichts daran, dass die ursprüngliche Geschichte eine andere Intention hatte.
Mein Freund, Semantik, sag ihr, ist mein Gegenargument. Ich bin großer Fan von griechischer Mythologie, okay? Ja. Griechische Mythologie rund um die Götter, rund um Herakles und so weiter und so fort. Ich habe so einen fetten Band früher gelesen, hoch und runter. Das sind Sagen. Aber für die damalige Zeit war es auch Propaganda. Absolut. Du hast das Blut von Herakles in dir. Du bist geküsst von Zeus. Ja, deswegen stimmt. Bist du auserwählt. Das ist nichts anderes als das, was wir hier sehen. Also das ist absolut Haarspalterei und Semantik. Die fühlen sich doch selbst von den Göttern befohlen dazu. Und sie wollen das alte Griechenland und nicht das der schäbigen Bürokraten. Sie wollen das gottgeküsste Griechenland.
Ja,
also auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass dieser Film unter all dem, was er erklärt, kritisiert er aber auch etwas wie Appeasement-Politik. Und hier, wie heißt der Typ, der von Lena Headey da abgestochen wird?
Theron.
Hä?
Theron oder Therion, irgendwie sowas.
Okay.
Dominic das West ja, wird halt von ihm
abgestochen. Okay, ja. Das ist ja so ein Neville Chamberlain-Typi, der sagt, lass uns doch die, es wäre doch strategisch für uns und wir könnten sogar davon profitieren, wenn wir sie beschwichtigen. Komm, wir opfern denen einfach nur die paar Leute an der Front und dann ist Ruhe und wir distanzieren uns von denen und so weiter und so fort. Und wir sind so viel weiter und Pazifismus all the way. Dabei geht es nicht um Pazifismus, es geht um Angst, es geht um Einschüchterung und es geht um Profit. Das ist, es gibt ein Wort dafür, es nennt sich Appeasement-Politik. Und das wird hier sehr kritisiert. Und das ist eigentlich, wenn man sich mit drakonischen Systemen auseinandersetzt, wenn man sich mit wirklichen Eroberungskriegen und Vernichtungskriegen auseinandersetzt, ist es etwas, wo man aber sagt, kein Millimeter Appeasement. Das ist so eine Lehre, die man hat aus Hitler. Und das wird hier auch aufgegriffen. Das heißt, so eine extrem rechte Bubble ignoriert diesen Part gerne mal weg.
Ja, so, stimmt.
Muss ich auch noch sagen. Und ich meine, wir sehen es als sehr häufig, als im Nordirak die Peshmerga für den Westen den Krieg gegen die IS übernommen hat und dann im Stich gelassen wurde im Endeffekt, weil auf wirtschaftlicher Ebene ist ja jetzt alles wieder okay zwischen uns und den Stellvertretern davon. Das ist eine Form von Appeasement gewesen, wo wir die Peshmerga denen ausgeliefert haben und sie sich trotzdem wacker geschlagen haben. Kann man auch sagen.
Ja. Ja, also, wie man sieht, man kann es auch in die andere Richtung deuten. Du hast in dem Film natürlich auch universelle Themen, muss man dazu sagen. Also sowas wie Widerstand gegen Unterdrückung, gegen Eroberung, aber auch die Freiheit. Also du kannst das natürlich auch in genau das andere politische Lager übertragen, weil das ein universelles Thema ist. Weil jeder sich als Widerstandskämpfer sieht. Aber das ist ja auch der Grund, warum auch eine extrem rechte Bubble natürlich sich denkt.
Ja, absolut.
Wir sind ja Widerstandskämpfer, also ist das unser Film. So, und du kannst halt dieses Euphoriegefühl, das der Film ja einfach erzeugt, wenn du dich dem Film hingeben kannst, wenn du jetzt nicht da sitzt und dich über alles bekicherst, was du da siehst, weil das geht ja auch.
Ja, ja.
Funktioniert das in diese Richtung auch. Im Endeffekt ist es halt für mich ein unglaublich ästhetischer Film, der das halt völlig auch unüberdacht. Also ich habe nie das Gefühl, bei irgendeinem der Shots, egal wie glorifiziert sie sind, egal wie sehr sie sich auch an, keine Ahnung, Leni Riefenstahl-Ästhetik bedienen, das ist nicht die Idee dahinter. So wie bei Star Wars, absolut. Hat ja auch Leni Riefenstahl-Ästhetik. Das ist nicht die Idee. Also richtig.
Deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, jeder, ob du den Film magst oder ob du den Film ablehnst, ja, jeder, der diesen Film zu ernst nimmt, der ist selber das Problem. Weißt du, mich stört's gar nicht, ob jemand den Film mag oder ihn nicht mag. Es gibt einfach, du kannst sagen, das ist nicht mein Cup of Tea. Das ist mir zu blöd. Okay. Ja. Aber jeder, der den zu ernst nimmt und damit rechtfertigt, oh ja, yeah, geil, ich bin genauso. Oder, nee, das geht überhaupt nicht. Und mit unseren modernen Sensibilitäten, das ist ein reines faschistisches Machwerk. Es sind im Grunde genommen die zwei Stimmen, ja. Mhm. Und ich denke mir, das sind die zwei gleich debilen. Das ist die gleiche debile Münze mit zwei unterschiedlichen Seiten. Die einen sind die Bros, die sagen, yeah, geil, ich bin genauso. Nein, bist du nicht, du Opfer. Und die anderen sagen, ach, das ist ja so, ja, soll's auch. In beiden Fällen, ihr versteht es nicht. Ihr seid nicht in der Lage, diesen Film differenziert zu betrachten und als bewusst affig und überspitzt zu betrachten. Das ist er. Und damit kann man beiden Argumenten, die das für ihre eigene wirklich faschistoiden Zwecke benutzen, sagen, aber dir ist schon klar, dass der bewusst affig und überspitzt ist und du bist gerade das Klischee, das er an den Pranger stellt, mit, oh, ich schmeiß mein eigenes Baby einen Berg runter. Und dem anderen sagst du, dir ist schon klar, dass das eine überspitzte Darstellung ist von Leuten, die vor Christus gelebt haben und nicht wissen, was das Wort Sensibilität überhaupt bedeutet. In beiden Fällen ist das ein Totschlagargument, oder nicht?
Ja, ich würde es einfach gerne dabei stehen lassen, weil, ja. Wie gesagt, all das, was ich jetzt auch nur aufgezählt habe, das ist etwas, was immer mitschwingt, auch jetzt bei mir noch. Aber ich kann es sehr gut wegignorieren aus all deinen genannten Gründen.
Ja, guck mal. Es gibt Filme, wo ich mich wirklich an sowas störe. Es gibt nicht viele Filme, wo ich mich an sowas störe. Aber es gibt Filme, wo ich mich an so etwas störe. Und zwar, das sind Filme, wo immer steht, das basiert auf wahren Ereignissen. Ja, also steht dann wirklich doch vorher. Oder es soll ein Biopic sein. Und dann gibt's da Sachen, wo ich sag, oh, das ist nicht okay. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist Pain and Gain. Ist für mich wirklich ein Film, den ich verachte. Mhm. Weil da hast du ein paar Tölpel, die dir trotzdem als charmante Loser dargestellt werden, die im wahren Leben Mörder waren und die Hinterbliebenen leben noch. Ich finde das furchtbar. Ich finde, das ist wirklich, das sage ich selten, aber das ist mir zu geschmacklos. Das ist mir wirklich zu geschmacklos, dass die sich da einen Typen schnappen. Aber der Typ war ja eh ein Arsch und reich und nicht cool. Und deswegen, und die waren so down on their luck. Und ey, das ist Mark Wahlberg und The Rock und Anthony Mackie. Und die sind ja irgendwie charismatisch. Let's go. Im wahren Leben waren das Mörder. Okay? Und daraus so eine Buddy-Comedy zu machen. Was ist als nächstes? O.J. Simpson, die Comedy? So, check ich nicht. Also check ich wirklich nicht und kann ich auch wirklich nicht gutheißen. Der Bader-Meinhof-Komplex, ich störe mich krass an dem Film, wenn ich sehe, wie diese Leute, die Anschläge verübt haben, Leute terrorisiert haben, Leute ermordet haben, dass es dargestellt wird wie, oh, es war ein Unfall. Und die Pistole hat sich gelöst, quasi von alleine. Wie ist das passiert? Ich weiß es doch nicht. Oder sie zu My Generation in Nahen Osten fahren und sich ausbilden lassen von Terroristen. Ui, nee. Da dreht sich's bei mir schon ein bisschen im Magen, weißt du?
Du kannst halt natürlich all diese Ereignisse und auch gerade wenn sie, wie du sagst, wenn die Hinterbliebenen noch da sind, du kannst sie ja so darstellen. Die Frage ist halt, wie du sie darstellst und das dann als Wahrheit verkaufst oder nicht verkaufst. Und das Problem ist, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist, wenn da eine zu positiver Spin der Wahrheit drin ist, um diese Menschen zu glorifizieren. Kann man das so sagen?
Nee, es ist bei mir, du kannst machen, was du willst. Du kannst einen Film machen, über einen Typen, der ein Mörder ist, und du stellst ihn mir als den sympathischsten Kerl der Welt vor. Mhm. Ja. Aber wenn dein Marketing und deine ganze Intention dahinter ist, wir erzählen euch jetzt eine echte Geschichte, da habe ich ein Problem damit. Weil es ist Lügen. Und das ist dann wirklich Geschichtsrelativismus, Geschichtsrevisionismus der schlimmsten Art und Weise. Weil wir leben in einer Generation, wo Leute viel zu wenig Bücher lesen. Wir leben in einer Generation, wo Leute sich ihre Bildung aus Social Media holen oder aus TikTok oder aus Instagram Reels und Ereignisse, die eh länger als 20 Jahre sind, die kriegen die dann halt aus der Biopic-Verfilmung und nicht aus den tatsächlichen Fakten. Wenn Quentin Tarantino ein Zweite Weltkriegs-Epik macht, ja, aber er wortwörtlich heißt Once Upon a Time in Nazi-Occupied France, ist das ein fucking Märchen und das weiß jeder, der zwei Gehirnzellen hat. Okay? Ist nicht ernst zu nehmen. Ist eine spaßige Rachefantasie, aber nichts mehr als das. Er ist ein Genrefilm. Das hier, 300, ist ein Genrefilm. Es ist ein dummer Plupperfilm mit Allüren, die alles überspitzen. Niemand würde 300 gucken und sagen, weil er gerade in Geschichte-Leistungskurs sich vorbereitet für die Prüfung, wie es denn eigentlich um die attische Demokratie stand. Weißt du? Ich drück mir da jetzt 300. Das ist affig.
Mit der Grenze, die du gerade aufziehst, kann ich sehr viel mehr anfangen. Zu sagen, Das eine ist ein Genrefilm und deswegen geht es auch völlig ins Absurde. Und es anders zu betrachten und zu bewerten als etwas, was sich auf die Fahne schreibt, historisch akkurat zu sein. Und dir dann aber eine vielleicht auch bewusste Art und Weise, diese Wahrheit aber darzustellen und die dann für dich zur Wahrheit wird, weil du dich sonst nicht mit dem Thema auseinandersetzt, dass das deine Grenze ist, das verstehe ich viel mehr. Da bin ich so super nah bei dir. Und dann würde ich es auch gerne an der Stelle auch die Diskussion drumherum beenden. Den Rest könnt ihr selber machen. Guck mal, aus all dem, was du gerade genannt hast, das ist so der Grund, warum ich mir Michael nicht ansehen wollte. Wir hatten ja im letzten Podcast extrem viel darüber geredet. Mhm. Und auch meine Social Media Bubble diskutiert gerade die ganze Zeit über Michael. So, und guck mal, die blöden Kritiker und so. Und ich will das nicht schon wieder aufmachen, hört in den anderen Podcast rein. Nee,
kannst du aufmachen. Ich finde es gar nicht schlimm,
wenn wir müssen jetzt nicht, wir reden über 300. Oder nicht mehr, weil wir sind jetzt eh am Ende. Wir haben das ja letzte Woche gemacht. Ich glaube, ich habe so statementmäßig sehr viel zum Thema Michael gesagt und zu dem Biopic. Hört gerne da rein. Und ich bin ansonsten komplett bei dir. Genrefilm und Biopic und irgendwas, was historisch akkurat sein will. Das sind einfach zwei verschiedene Dinge.
Ja, und nur abschließend eine Sache zu der Michael-Thematik. Sie haben halt, weil ich würde sagen, damit es mir nicht übel aufstößt. Ja?
Okay.
Sie haben halt den krassesten Spagat gefunden, nicht in den Elefanten im Raum anzusprechen, indem sie sagen, wir machen einen Cut vor den 90ern. Weißt du? So, das ist halt das Ding. Weißt du? Die Nummer endet ja mit der Entstehungsgeschichte des Songs I'm Bad. Ja, aber wenn du jetzt, und der Film will ja ein Part 2 sein, ja, der Film will ja ein Teil 2 kriegen. Und Teil 2 sind die 90er. Und da
ist offiziell angekündigt mittlerweile, hast du es mitgekriegt?
Ja. Und die habe ich, aber war mir klar bei den Einspielergebnissen so. Mhm. Aber der zweite Teil, der darf eigentlich das nicht komplett ignorieren. So, weil der zweite Teil ist halt in der Historie dieses Mannes dort angekommen. So, es wäre seltsam, weil dann ergreift der Film ja auch sehr Partei und probiert dich in eine Richtung zu lenken. Wenn dieser erste Film, der nur in den 80ern spielt, wo es noch nicht mal Anschuldigungen oder irgendetwas gab, und wir dürfen nicht vergessen, er ist freigesprochen, müssen wir trotzdem festhalten, dass er freigesprochen ist. Egal, wie wir dazu stehen, und jeder darf eine Meinung dazu haben. Jeder darf eine Meinung dazu haben. Und es gibt sehr viele Momente, wo ich sage, oh, ich glaube, da war doch was echt unschön. Und es gibt Momente, wo ich sage, halt, ich glaube, das ist doch zu viel des Guten, was ihm unterstellt wird. So bin ich, also wirklich, ich bin hin und her. Aber, was ich sagen will, ist, wenn sie im ersten, im Part 1, der jetzt da war, in den 80ern, ihm schon irgendwelche Tendenzen unterstellt hätten, obwohl damals echt so weit davon entfernt war, dass wir da noch nicht mal angekommen wären, wäre es auch falsch gewesen. Will ich nur sagen, es wäre auch falsch gewesen. Also es ist so ein bisschen fuck if you do, fuck if you don't in dem Fall. Weißt du, was ich meine?
ich finde, du kannst es einfach nicht fortsetzen, aber genauso wie du die erste Hälfte auch nicht unreflektiert umsetzen kannst. Deswegen ist es zum Scheitern verurteilt. Das ist ein anderes Thema. Wir haben es ja im Prinzip schon letzte Folge
besprochen. Es ist fuck if you do, fuck if you don't.
Ja. Aber es gibt einen anderen Elefanten im Raum, den wir ganz kurz ansprechen müssen. Es gibt ja eine Fortsetzung. Und die Fortsetzung ist wann? 10 Jahre später entstanden? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Weil ich habe ungelogen 300, Rise of an Empire, habe ich ungelogen nur einmal gesehen im Kino und danach nie wieder. Und das sagt auch schon alles aus, was ich von diesem Film halte. Ich war wirklich, selbst trotz niedriger Erwartungen, enttäuscht. Ich sehe gerade 2014, also 8 Jahre später.
Ja.
Natürlich nicht mehr von Zack Snyder. Was man merkt. Es gibt nur eine Sache, die mir in dem gesamten Film in Erinnerung geblieben ist. Und selbst da kann ich mit dem Finger auf nichts zeigen. Das ist
die Sexszene mit Eva Green?
Nein, Eva Green. Nicht die Sexszene mit Eva Green. Es ist Eva Green. Ich finde Eva Green, wenn sie so einen diabolischen Charakter spielen darf, wie auch in dem Sin City 2, das ist etwas, was mir immer in Erinnerung bleibt, weil ich liebe Eva Green als Femme Fatale. Im weitesten Sinne ist sie das ja auch in Casino Royale. Und ich liebe Eva Green für sowas. Und das kann die auch. Und die bringt die Körperlichkeit mit tatsächlich. Einfach den Look, das Feel, die Art, wie sie spielt. Ich liebe Eva Green. Die Augen. Und das war's auch schon. Ich kann mich an nichts aus Rise of an Empire erinnern, außer dass ich mich durchgehend geärgert habe. Das weiß ich noch.
So blöd es jetzt klingt, ich erinnere mich an diese sehr intensive Sexsequenz, die halt auch sehr grafisch ist. Aber Eva Green war eh nie schüchtern. Sie zieht ja fast in jedem Film blank, ja, in dem sie mitspielt. Mhm. Aber das Krasse ist, ich erinnere mich an so gut wie keine Actionsequenz. Wenn ich jetzt wirklich probiere, und ich probiere es gerade, ich weiß, irgendwann war mal was mit Wasser, wo so ein Schiff untergeht. Wenn ich mich jetzt wirklich, das war so im Trailer auch noch. Ja. Und wenn ich mich auch noch erinnere, was diesem Film richtig schadet, weil dieser Film ist ja nicht nur ein Sequel. Der Film ist ein Prequel, ein Interquel und ein Sequel. Genau. Also er fängt an vor den Ereignissen von 300, da sieht man ja dann übrigens zur Thematik, die wir davor hatten mit Propaganda, Sage und so weiter und so fort, da sieht man ja Xerxes Perspektive und wie er zu dieser dämonischen Riesengröße wird, weil er ja Gott geküsst ist von den persischen Göttern. So, ja. Und davor sieht er wirklich aus wie der Typ aus Lost. Also davor ist er noch nicht so riesig und hünisch und hat diese ganzen Prosthetics und so weiter. Und das heißt, er fängt mit einem Prequel an, spielt dann während 300 und zeigt dann aber auch noch, wie es nach 300 weitergeht. Und der Film begeht hier eine Kardinalssünde, die sich Leute merken müssen. Wenn du einen qualitativ minderwertigen Film hast, der aber ein Sequel oder irgendwas cool ist zu einem beliebten und vor allem kompetent gemachten Film, zeigt keine Szenen aus dem anderen Film, weil den Kontrast siehst du direkt. Denn alle Szenen, die hier nochmal gezeigt werden aus 300, sind einfach so viel besser als alles, was dieser Film zu bieten hat. Ich bringe den Vergleich sehr gerne das ist bei Gott kein Meisterwerk, ja. Aber wenn du den ersten Mortal Kombat anguckst von 93, ja, es ist trotz allem ein kompetent gemachter Film. Er ist kompetent gemacht. Das heißt, die Sets sind ganz toll. Und ich glaube, Paul W.S. Anderson hat sich wirklich Mühe gegeben mit dem Film. Muss man sagen. Also es ist jetzt erneut kein Meisterwerk. Aber für das, was es ist, ist der kompetent gemacht. Oder hast du Mortal Kombat Annihilation, okay? Und Mortal Kombat Annihilation macht diesen großen Fehler, dass der Film beginnt mit Previously On. Dann siehst du halt Szenen aus einem Film, der halt tatsächlich noch ein Film ist. Ne? Und dann hast du aber den Kontrast direkt. Oder also ihr tut euch gerade keinen Gefallen. Ihr tut euch gerade so krass keinen Gefallen. Und es ist so ähnlich bei 300 Rise of an Empire.
Ich finde, da hast du absolut recht. Was uns das zeigt, ist, wie unkopierbar 300 ist, obwohl es auf dem Papier so leicht aussieht. Greenscreen? Kein Problem. So aus wie ein Comic? Oh, ist kein Problem, kriegen wir doch alles hin. Und es ist eben nicht so. Also bei 300 kam sehr viel zusammen. Also die Technik, Zack Snyder, alle Sachen, die wir schon genannt haben. Der Comic auch. Ich glaube, Rise of an Empire, der Film ist ja entstanden parallel zum Comic, ne? Ich glaube sogar, der Comic kam nach dem Film raus, wenn ich mich richtig erinnere. Der war noch gar nicht fertig. Also das ist auch absurd.
Eine letzte Sache habe ich noch, weil du es gerade angesprochen hast.
Ja.
Aber du hast es gerade angesprochen, das ist das letzte minimale Unterthema, das ich hier habe. Mhm. Und zwar, du hast Rise of an Empire genannt. Und zwar, im Grunde genommen die Legacy von 300. Und ich meine das auf filmischer Ebene. Die Nachahmungstäter. Das ist nämlich Rise of an Empire ist eigentlich ziemlich passend, aber es ist nicht der einzige Film. Nach 300 gab es extrem viele Nachahmungstäter, die so in die griechische Mythologie hüpfen oder noch in andere Mythologien und sagen, wir machen das jetzt auch und das ist überstilisiert. Es gab Gods of Egypt. Das ist auch so eine Scheiße. Sie sieht halt aus wie ein billiger 300-Abklatsch.
Die Spartacus-Serie ist das prominenteste Beispiel.
Clash of the Titans. War of the Titans ist, glaube ich, sogar ein Sequel dazu oder umgekehrt.
Clash of the Titans ist der erste. Und das war ein Remake von dem alten 50er-Film, glaube ich.
Richtig. Aber die haben gesagt, wir wollen 300 machen.
Ja.
So. Und dann gibt es noch diesen unsagbaren Film mit Mickey Rourke, wo er auch so einen Gott spielt und einem sehr jungen Henry Cavill.
Ja.
Ich habe vergessen, wie der heißt.
Ich habe den gesehen
im Kino. Und es war ein weiterer Versuch, 300 zu machen. Nur der Gedanke war, ja, ästhetisch muss es weird sein. Und wir gehen den Next Step, denn 300 hat sich ja noch irgendwie auf Menschen konzentriert. Wir sind jetzt quasi im Olymp. Ne? Und Alter, das ist furchtbar. Also das kann ich 300 wirklich anlasten. Eine Welle von Nachahmungstätern wurde losgetreten, wo ein Film beschissener war als der andere. Und ich bin so dankbar, dass all diese Filme nicht gut liefen, weil sonst hätten wir diesen Trend bis heute noch.
Ja, die meisten waren aber auch nicht ästhetisch nicht so extrem wie 300. Also selbst Spartacus, die Serie, hat das ja auch eher so aus Budgetgründen gemacht. In dem Wissen, guck mal, das ist billiger, das so zu machen. Und als Serie geht das ja easy, weil vieles kannst du mit After Effects selber machen heutzutage. Mhm. Aber Spartacus ist als Serie deswegen memorabel, weil die Character Moments und die Story memorabel ist, aber nicht diese Kampfszenen, nicht diese 300-Ästhetik. Das ist nicht der Grund, warum du so eine Serie siehst. Das ist der Grund, warum eine Serie wie Spartacus bis heute eine große Fangemeinde hat und immer noch Prequels, eigentlich so eine Art Intersequel kriegt. Also irgendwie, ich glaube, die neue Spartacus-Serie ist ja quasi eine alternative Geschichte, wie es hätte weitergehen können. Also du kannst mit der Ästhetik schon arbeiten, das ersetzt aber nicht Geschichte. Und es hat nicht nur mit Sandalen zu tun. Das ist ein ähnlicher Druckschluss wie bei Gladiator. Als Gladiator so erfolgreich war, dachten auch erstmal einige Sandalenfilme, das ist das, was wir brauchen, um wieder erfolgreich zu sein. Und so war es halt nicht. Also dadurch war nicht der Sandalenfilm wieder da. Durch Fluch der Karibik war nicht der Piratenfilm wieder da, sondern man hat gesehen, dass Leute Bock auf einen guten Abenteuerfilm haben oder auf einen guten historischen Film oder auf Schlachten, einfach auf Schwerter. Sowas wie Herr der Ringe wurde, glaube ich, auch groß, weil Gladiator so groß war ein Jahr vorher. Entstanden sind sie unabhängig voneinander, aber das Publikum wurde drauf getrimmt, so, hey, Schwertkämpfe können auch cool sein. Und dafür sind die Sandalen nicht wichtig. Dafür muss es jetzt nicht im Griechenland spielen oder in Rom spielen oder sonst wo, sondern es geht um Schwerter. Und man kann das auch cool filmen. Und das ist der, ja, ich meine, umgekehrt, aus 300 ist für mich eher entstanden, das, was Zack Snyder später gemacht hat, nämlich seine Art, wie das DCU aussieht. Nicht das DCU, das DCEU ausgesehen hat. Das ist aus 300 entstanden. Und das feiern wir ästhetisch bis heute. Das ist bis heute eine riesige Fangemeinde.
Ja, also man merkt gerade so doch im ersten Wonder Woman. Erst recht, weil sie auch derartige Klamotten trägt und ein Schwert in der Hand hat und so weiter.
Ja, ich habe jetzt eher so die Art der Kamera gemeint, die Farbkontrolle.
Ja, ich weiß, aber trotzdem ist das auch noch mal, wenn du dir einen allein anschaust, wie die Amazonen-Outfits aussehen, da ist definitiv auch noch ein bisschen 300 drin.
Ja, das ist auch sehr im Ultimate Cut noch sichtbar von Justice League, dass da ein bisschen mehr 300 drinsteckt, als es im Joss Whedon-Cut den Eindruck erweckt. So, ja, das ist das, was bleibt. Du hast noch, wir können jetzt langsam abschließen über 300 und also über unsere 300. Episode über 300.
Ich will an dieser Stelle dir danken. Also ich will an dieser Stelle auch mal Danke sagen. Danke für 300 starke Episoden mit dir. Also es klingt jetzt gar, also hätte gar nicht gedacht, dass es schon so viele sind. Als wir es gesagt haben, ich lasse mir das jetzt gerade auf der Zunge zergehen. 300 Episoden ist ein brutaler Meilenstein.
Ja, und das ist krass,
ich lieb das mit dir zu machen, selbst wenn ich dich manchmal auf die Palme bringe und dir ins Wort falle oder Blödsinn mache oder klicke oder sonst was. Aber ich genieße das mittlerweile sogar mehr als noch am Anfang, weil am Anfang war es trotzdem, ich habe dich ja nochmal anders kennengelernt, muss ich trotzdem sagen. Ich habe dich trotzdem nochmal anders kennengelernt und zwar, es war ein kollegiales Verhalten, das wir hatten, aber jetzt würde ich sagen, es ist ein freundschaftliches Verhalten und das, man lernt sich mit seinen Quirks, mit seinen Sachen kennen, die einem jeweils am anderen manchmal auf den Sack gehen, aber das ist ja auch schön. Ich finde das schön und ich mag das. Ich liebe unsere Dynamik. Ich kriege gefühlt, was halt auch krass ist, und das spricht für die Leute, die uns hören, ja, wenn ich mal eine Show mache oder irgendwas, sehr häufig, Marco muss mal in seine Show oder sonst was, weil ich bin vor allem Zuhörer von eurem Podcast und dieses Gegengewicht, das es zu Marco gibt und das es zu dir gibt in Form von dir und Marco, ist das, was dieser Podcast mir bedeutet. Und das höre ich sehr häufig und ja, dass sich da eine ganze Nerd- und Kulturarmee, for lack of a better term heute.
Das sind mindestens 300, ja.
Das sind mindestens 300, herauskristallisiert hat, spricht für sich und deswegen will ich dir einfach als der Nerd dieses Podcasts heute sagen danke. Danke auch dir, weil es ist ein mega Projekt. Ich lieb's jede Woche. Es macht immer wieder Spaß, wo ich immer wieder danach sage, boah, wir haben so krass überzogen. Ich wollte heute noch das und das machen. Ist mir scheißegal. Ich lieb das. Es ist schön. Wir nehmen das heute am 1. Mai auf. Ja, während andere Leute hier, es ist 13.20 Uhr, ich kenne mindestens 5 Leute, die jetzt schon sich Alkoholvergiftungen zugezogen haben und du und ich arbeiten fleißig, aber es macht ja auch Spaß und das ist die beste Art der Arbeit, auf die man sich freut, wo man gerne reingeht und sagt, ey, ich habe Bock drauf, das ist wird wieder ein lustiges Gespräch.
Ich bin wie immer ein bisschen überwältigt, wenn du so eine Ansprache hältst über die Dankbarkeit für diesen Podcast. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe erst wieder Ende des Jahres damit gerechnet und ich muss erstmal danken.
Man feiert Meilensteine. Man feiert Meilensteine, soll man.
Ich bin wirklich gerade ein bisschen perplex. Es ist so süß, was du gerade gesagt hast. Und ich kann dir auch nur sagen, dass ich jedes Mal dankbar für dieses Projekt bin. Und das ist das eine Projekt, das mich ein bisschen sane hält, weil Du bist mit so viel Content beschäftigt, deswegen müssen wir auch am 1. Mai aufnehmen. Am Tag der Arbeit arbeiten wir, welche Ironie. Du hast so viel Output und so viel zu tun und ich merke im Gespräch mit dir immer, dass das so ein kleiner Safe Haven für dich ist, weil wir einfach als Freunde hier sitzen und über Filme reden, was wir sowieso viel zu viel machen. Und ja. Für mich ist es auch so ein kleiner Safe Haven, weil ich habe sehr viel weniger Content Output als du. Aber so einen ungleich aufwendigeren Content, und das ist manchmal so frustrierend. Ich würde mir wünschen manchmal, dass ich so viel mehr in die Welt hinausschießen könnte von dem, was alles in meinem Kopf rumschwirrt. Aber ich bin oft so erschlagen davon, wie formuliere ich das? Wie mache ich das? Wie kann ich das umsetzen, dass es interessant ist? Und es ist immer so eine riesige Bürde. Und dann komme ich in einen Podcast rein mit dir und selbst wenn ich vorher viel vorbereitet habe oder auch vielleicht nervös bin wegen Zeit, wegen wie werden wir dem Thema gerecht und so weiter, das hat man auch hier gemerkt, weil ich unbedingt Ideologiekritik auch drin haben wollte und so. All das sind Sachen, die hängen auch als Damoklesschwert über meinem Kopf. Mhm. Aber jedes Mal, wenn ich mit dir einen Podcast anfange, nach 1 oder 2 Stunden, wenn dieser Podcast vorbei ist, bin ich so relieved, dass wir zwei das zusammen so geil gewuppt haben und dass ich mit dem Produkt, mit diesem Podcast, den ihr ja da draußen dann hört, so happy bin. Das ist mein Safe Place, so, das ist mein Safe Space. Hier weiß ich, hier ist eine Art von regelmäßigen Content, der immer kommt, jeden Sonntag. Ja. Wir haben einmal vertröstet, ich glaube einmal in diesen 300 Folgen. Und ich weiß, es kommt und ich weiß, ich habe was für euch, wir haben was für euch. Und egal, was mit Video ist, egal, was mich gerade nervt, das Video, das ich gerade schneiden muss. Das hier ist das eine Ding, auf das ich so stolz bin, dass es immer da ist und wo ich mit so wenig, wie soll ich sagen, Effort ist das falsche Wort, mit so wenig Anstrengung, ich sag ruhig mit wenig Anstrengung, etwas so Schönes und Tolles für mich und für dich und für euch da draußen kreieren kann, das ist etwas, wofür ich ewig dankbar sein werde. Und danke, Yves, dafür. Und danke an euch alle da draußen, an die mindestens 300, die jetzt gerade zugehört haben. Und ein Teaser, worüber wir nächste Woche reden, das hast du versehentlich vor deinen Monolog gepackt, nämlich Mortal Kombat.
Yeah. Ich wollte über Mortal Kombat reden. Ich wollte auch ganz kurz sagen, es ist nur du, ohne dass wir uns jetzt nicht zu sehr kaputt masturbieren, aber was ich wirklich schön finde, und ich glaube, das ist etwas, was ich in diesem Podcast habe, also für mich zumindest, was es sonst so gut wie nirgendwo gibt, für mich zumindest als Platz, und zwar, dass man sich freundschaftlich so richtig noch kabbeln kann. Also ich meine, wir haben manchmal richtige Diskussionen mit, na, aber das sehe ich so, Marco, ich sehe ich anders. Und dann geht es manchmal auch richtig hart zur Sache, aber ich mag das, weil es ist dieses, ja, nichts ist irgendwie off limit und ich habe jetzt keine Angst, irgendwas zu sagen, was du dann benutzt, um es aus dem Kontext zu reißen und es mir um die Ohren zu hauen. Du gehst mit mir gegenüber fair um. Also das ist das, was ich sage. Also selbst wenn du nicht meiner Meinung bist, das geht nie so weit, dass du mich dann persönlich attackierst, sondern mir geht's ja auch selten, wenn ich mich mit dir streiten ist ein sehr hartes Wort. Ich würde es nie als Streit bezeichnen. Ich finde, Streit ist was anderes. Aber mir geht's schon so ein bisschen darum, ich will dich häufig gar nicht überzeugen von meiner Meinung. Ich will dich davon überzeugen, zu verstehen, warum ich denke, wie ich denke. Das ist mir viel wichtiger. Weil ich denke, allein das Verständnis aufzubringen, was ich sehr häufig habe nach einem Podcast mit dir, wieso du zu bestimmten Sachen so stehst und dass du verstehst, warum ich zu bestimmten Sachen eventuell anders stehe, das ist schon eine super Grundlage für viel mehr gesündere Diskussionen und ein viel gesünderes Miteinander, als wenn man automatisch davon ausgeht, der denkt so, deswegen ist er böse, deswegen ist er eventuell ein Arsch, deswegen ist er eventuell nicht wert, dass man mit ihm das Gespräch sucht. Und ich finde, das ist die eine Sache, auf die ich so stolz bin in diesem Podcast. Ich finde, da gehen wir mit gutem Beispiel voran. Ich finde, wir gehen häufig nicht mit guten Beispielen voran. Erst recht, ich wünschte, ich würde weniger fluchen. Es ist drin. Ich wünschte, ich wäre organisierter. Gehe ich auch nicht mit gutem Beispiel voran. Ich habe zig Sachen, wo ich sage, ich gehe nicht mit gutem. Aber das, finde ich, ist die eine Sache, da gehen wir wirklich mit gutem Beispiel voran. Und zwar erstmal zuhören. Und wenn es sein muss, Kontra geben und so weiter und so fort. Aber ich gehe nie daran und sage, ach, Marco ist doch eh so einer. Weißt du, nee, was heißt so einer? Was soll es überhaupt heißen, so einer? Nee.
Ich glaube, was wichtig ist, wenn wir diskutieren, wir reden über Perspektiven. Wir reden nicht über Meinung, wir reden über Perspektiven. Das ist das eine Ding, was ich mir bei Sun Tzus Kunst des Krieges gemerkt habe. Das ist wirklich in mich reingegangen. Man soll auf jedes Thema verschiedene Perspektiven einnehmen, sich in dem gedachten Raum woanders hinstellen, in eine andere Ecke und auf dasselbe Thema, auf dasselbe Objekt sehen. Und man sieht, aus einer anderen Perspektive sieht das anders aus. Zu welcher Meinung das führt, ist was anderes. Die uns zuhört, Ihr, die uns zuhören, hört hoffentlich nicht nur zu, um eine Meinungsbestätigung zu kriegen oder eine Meinung zu kriegen, die ihr kritisieren könnt, weil ihr sie hasst, sondern ihr hört hoffentlich zu, weil wir eine andere Perspektive bieten, oft auch, weil Yves und ich komplett unterschiedliche Perspektiven haben und ihr auch noch eine unterschiedliche Perspektive habt. Und beteiligt euch immer auch gerne in Diskussionen hier in den Kommentaren auf Spotify. Danke für Perspektive, Yves. Danke für euch für die Perspektive. Und ich hoffe, ihr habt jetzt vielleicht auch eine leicht andere Perspektive auf 300, weil wir ja versucht haben, jetzt alles möglich abzudecken, was der Film hergibt. Und ein letztes Mal der Teaser. Ihr könnt gespannt sein, was Mortal Kombat 2 für Perspektiven eröffnet. Und dabei würde ich es jetzt gerne belassen bei unserer 300. Episode über 300. Wir haben uns natürlich ein Zitat ausgesucht aus 300 zum Abschluss, das jetzt Yves zum Besten geben wird, weil es eines der Zitate aus diesem Film ist.
Und aus dem Trailer, glaube ich, auch. Aber ja, mal gucken. Spartans, ready your breakfast and eat hearty. For tonight, we dine in hell!